Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday nach Woche 10. Seid gegrüßt, eine Woche, die wir natürlich besprechen müssen, ganz besonders besprechen müssen, denn es war eine sehr, sehr besondere Woche, eine Woche, die man sich eigentlich hätte am Halloween-Weekend denken können, aufgrund der vielen unangenehmen Überraschungen, die es gab, vor allen Dingen für viele der Favoriten an diesem Wochenende, die gestrauchelt sind. Das bringt uns natürlich dann in die Lage, das alles auch zu besprechen, die ganzen Favoriten, die gestrauchelt sind und viele Überraschungen, die wir gesehen haben, von denen, Christian, das erste Schneespiel, das wir sehen durften, wahrscheinlich die geringste Überraschung war an diesem Wochenende.
Moment, das war Green Bay, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das war Green Bay gegen Carolina, das in der zweiten Hälfte dann zu einem Schneespiel wurde.
Beziehungsweise, ja, wurde dann ja auch ein sehr spannendes Ende dann auch noch am Ende, ne? Also,
definitiv.
Die Panthers, die mit einem Touchdown plus Two-Point-Conversion noch ausgleichen konnten, ist dann Christian McCaffrey nach einigen Goal-Line-Versuchen übergeben haben am Ende und erst dann nicht geschafft hat, nachdem er wieder einen 4 zu 4 einen überragenden Tag hatte und ja, sein Case für einen MVP-Titel weitermacht.
Es hat so ein bisschen an den Goal-Line-Stand erinnert, den die Bucks damals, ich glaube, es war eines der ersten Thursday-Night-Games, die wir gesehen haben in dieser Saison, als Cam Newton noch spielen durfte, konnte. Naja, ich habe es angesprochen, die vielen Überraschungen, Christian, welche von denen, wir können ja mal so einen kleinen, so ein kleines Voting machen. Was war für dich die größte Überraschung an dem Wochenende? Dass es kein ungeschlagenes Team mehr gibt in der Liga, dass die Titans gegen Kansas City gewinnen, dass die Falcons in New Orleans gewinnen oder dass die Jets das Rivalitäten bzw. Derby in New York gewinnen?
Ich würde eigentlich auch noch die Dolphins dazu packen. Also 49ers fand ich jetzt nicht so überraschend, muss ich sagen, denn du weißt ja, dass ich sehr, sehr vorsichtig die ganze Zeit mit dem Undefeated Run der 49ers war. Speziell, wenn du dir anschaust, gegen wen sie in dieser Saison gespielt haben. Der qualitativste Win, den sie in den 8 Siegen bis jetzt eingefahren haben, war gegen Pittsburgh. Gut, nun ist Pittsburgh
Oder L.A.?
Ja, aber ich würde Pittsburgh ein bisschen besser als L.A. einstufen. Und aber gut, ja.
Gut, dass sie gegeneinander gespielt haben.
Genau, und Pittsburgh gewonnen hat. Also habe ich direkt ein perfektes Argument dafür. Ein Totschlagargument vielleicht.
Totschlag, ja. Mhm. Wir arbeiten ja immer noch an deiner Bewerbung für ESPN oder
Undisputed.
Genau, irgendwie sowas.
Oder Screaming Loudly. Ja. Ja, 49ers fand ich jetzt, also natürlich schon weiß ich gar nicht, ob das überhaupt eine Überraschung war. Ist schwer zu sagen, finde ich. Also
es ist schwer. Ja. Also für mich mit Sicherheit die größte Überraschung, dass die Falcons in New Orleans gewonnen haben. Ja,
für mich wäre es Tennessee gewesen, glaube ich schon.
Ich muss sagen, weil einfach aufgrund, ich habe es sehr häufig gesagt, viele können es vielleicht nicht mehr hören, dass ich immer wieder die Falcons anbringe als eine der größten Enttäuschungen persönlich
für mich. Deswegen war es nicht so eine Überraschung für mich.
Ja, aber ich meine, du kannst mal einen schlechten Tag haben und auch mal gegen ein schlechteres Team oder wirklich ein sehr schlechtes Team bisher zumindest verlieren. Das haben alle großen Teams mal gehabt. Jedes gute Team verliert auch mal gegen Schlechteres in der Liga. An einem schlechten Tag, an dem eben vieles nicht zusammenpasst. Aber die Art und Weise, wie die Falcons aufgetreten sind, also die Art und Weise, wie vor allen Dingen auch New Orleans zu Hause, wo sie eigentlich sehr, sehr stark sind, wirklich gar nichts zustande bekommen haben. Vor allen Dingen in der Offense mit Drew Brees, der jetzt ja auch zurück ist seit ein paar Tagen schon wieder. Es war jetzt nicht das erste Spiel nach der Verletzung, da könnte man noch sagen, okay, ja, meinetwegen, aber er kam ja zurück nach der Verletzung und hatte ein sehr, sehr gutes Spiel. Und jetzt dieses Spiel, keine Touchdowns für ihn ja im Grunde genommen, ja, das passiert bei ihm, weiß nicht, alle 10 Jahre mal so ungefähr. Und das fand ich schon sehr, sehr überraschend. Also, dass die Falcons auswärts derart deutlich gewinnen konnten in New Orleans, das hat mich überrascht.
Dan Quinn hat seinen Defensive Play Calling abgegeben, ne?
Und ein paar Assistants ausgetauscht, aber ich meine, das bringt jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass es einzig und allein, klar, das ist für die Medien immer schön, wenn man dann sagen kann, ja, okay, die Secondary hat großartig gespielt, klar, der Cornerbacks-Coach wurde, glaube ich, ausgetauscht, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, innerhalb von einer Woche wird er jetzt auch so großartig nicht anderes.
Nee, aber das Play-Calling, das kann schon einen Unterschied machen, ne? Also es ist jetzt klar, rausgekommen, ja. Ich habe mir das nicht mehr ganz gemerkt, dass schon seit ein paar Wochen Third Down Defense, glaube ich, von den Lions. Nee, vom Defensive Back. Irgendwie so, ach, man, hätte ich mir rausschreiben sollen, sorry. Auf jeden Fall, seit ein paar Wochen wurde schon ein gewisser Teil des Playcallings abgegeben von Dan Quinn. Und jetzt hat er es, glaube ich, komplett abgegeben, ne? Mit einem Split Defensive Backs Coach und Linebacker Coach, die First und Second Down und Third Down getrennt voneinander callen. Mhm. Auch nicht ganz uninteressant, aber ja, gut. Deswegen, also die Falcons, weil sie halt so viel Potenzial haben, gerade halt in der Offensive extrem viel Feuerpower haben. Ja, okay. Wundert mich, dass, also klar, ist es natürlich ein Upset und man hätte es nicht gedacht. Und das letzte Mal, dass ein Team mit 1-7, ein Team, das 7-1 da schon geschlagen hat, ist auch schon wieder Ewigkeiten her, wenn man die ganzen Twitter-Stats und Facts und Rekorde und so weiter mit reinnimmt. Aber ihr wisst ja, das ist jetzt am Ende nicht so wichtig, auf jeden Fall. Aber für mich ist es schon deutlich Tennessee, die Kansas City geschlagen haben, denn es war, fand ich jetzt auch nicht ein überzeugender Win von Tennessee, aber denn Kansas City hat doch einiges dafür getan, am Ende auch noch zu verlieren, und beziehungsweise Patrick Mahomes hat eigentlich alles dafür getan, um zu gewinnen. Und deswegen ist das für mich schon das Überraschendste gewesen an diesem Wochenende.
Wir haben natürlich heute viel Zeit, um natürlich auch die Spiele zu besprechen in Gänze. Wir haben heute weniger Themen, die uns abseits beschäftigen, kommen wir aber trotzdem nachher nochmal drauf. Da haben wir ein, zwei Kleinigkeiten für euch im Petto, aber wir wollen natürlich heute, weil es eben auch so ein besonderes Wochenende war, was auch so natürlich unser Playoff-Seeding angeht, was wir jetzt ja natürlich von Woche zu Woche uns anschauen, denn es wird immer wichtiger und wichtiger jetzt in der zweiten Saisonhälfte, haben wir natürlich uns auch die Zeit genommen, um auf die Spiele zu gucken, und wir haben es gerade angesprochen, New Orleans, die zu Hause verlieren, Überraschung für mich, die große Überraschung des Wochenendes gegen die Atlanta Falcons, deren Saison ja schon längere Zeit vorbei ist, die jetzt im Grunde genommen nur noch für die Moral so ein bisschen spielen. Was da natürlich wichtig ist, New Orleans, das ist natürlich immer eine Momentaufnahme, aber wir betrachten es eben auch von Woche zu Woche, rutschen ab damit im Playoff-Seeding, Christian, verlieren den zweiten Platz und damit auch die First-Round-Bye fürs Erste an die Green Bay Packers, die ja ihrerseits, wir haben es gerade angesprochen, zu Hause gewinnen konnten im ersten Schneespiel. Immer wieder schön, das zu sehen irgendwie. Das ist, hat so eine heimliche Atmosphäre, wenn dann auch schon die ersten Weihnachtswerbungen kommen im Game Pass, dann auch noch das Schneespiel, das passt. Also sie verlieren den Second Seed, die New Orleans Saints an die Green Bay Packers und sitzen damit jetzt nur noch auf dem dritten Platz. Also das ist eine größere Veränderung im Bezug auf die Vorwoche.
Ja, in der Tat. Allerdings, was das Playoff-Picture generell angeht, sehe ich die Saints schon als starken Favoriten auf den First Seed overall, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen wie ein Hot Take klingen mag. Aber das Restprogramm von New Orleans ist, naja, ich würde sagen, würde es mal meh nennen. Also spielen halt nochmal gegen Atlanta. Ich glaube nicht, dass es zweimal gegen Atlanta so schlecht aussieht. Carolina, Tampa Bay, San Francisco, Indianapolis. Wer weiß, in Woche 15, ob da noch viel los ist, ob die Pferdekutsche da quasi schon fürs Überwintern in die Scheune geholt wurde, und dann noch gegen Tennessee und dann letzte Woche gegen Carolina. Also alles durchaus sehr, sehr machbare Spiele, wohingegen es bei Green Bay, lass mich mal kurz schauen, mit San Francisco und Minnesota auf jeden Fall nochmal zwei schwerere Brocken auf dem Schedule stehen. Deswegen denke ich, dass die Saints in einer guten Position sind. San Francisco 49ers, deren Saison fängt quasi jetzt erst an, wenn ich es jetzt mal ein bisschen böse formulieren will. Denn sie haben noch Green Bay, Baltimore, New Orleans und Moment. Ah, guck, ich habe eben vergessen, die 49ers aufzuzählen, als ich New Orleans.
Nee, hast du, aber du hast sie nicht als da nicht so als starken Gegner, wohl aber gegen die gegen Green Bay als starken Gegner. San Francisco, genau, die noch gegen.
Ja, da siehst du, das kommt davon, wenn ich selber aufpasse, was ich sage. Nee, aber ich finde San Francisco, ich glaube, die werden deutlich abstürzen jetzt.
Direkt abstürzen.
Ja, sie werden in die Playoffs kommen.
Wir werden ja gleich über sie sprechen, wenn wir zu ihnen kommen. Vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu New Orleans. Klar, es ist wie gesagt eine Momentaufnahme. Nichtsdestotrotz, in dieser Copycat-League, in der wir uns befinden, ist es natürlich immer unschön, wenn vor allen Dingen deine Offense das Prunkstück, auch wenn die Defense der New Orleans Saints jetzt in vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren einen extremen Sprung gemacht haben, von einer der schlechtesten zu einer der besten in der Liga, wenn auf jeden Fall auf Tape dann sozusagen ja, anzusehen ist, wie man die Offense der New Orleans Saints stoppen kann, die ja mit Kamara, mit Michael Thomas eigentlich alle am Start hatten, Drew Brees, und trotzdem nicht in der Lage waren, ja, Atlanta zu schlagen. Also eine Defense, die vorher alles im Grunde genommen zugelassen hat, was man eigentlich zulassen konnte. Trotz des Tages von Michael Thomas, der wieder über 100 Yards Receiving hatte, war vor allen Dingen der eben angesprochene Alvin Kamara und auch Murray, ja, im Grunde genommen sehr, sehr blass. Also das Laufspiel von New Orleans, was ja unter Sean Payton immer einen sehr, sehr großen Stellenwert hat, nicht existent.
Ja, in der Tat. Und Michael Thomas als die berühmte One-Man-Show aus New Orleans reicht halt nicht, ne? Und das ist auch definitiv das Problem der Saints, dass sie, sobald es nach Michael Thomas in die Tiefe geht beim Wide Receiver Core, dass es da einfach zu wenig ist. Und das macht sich dann in solchen Spielen auch einfach bemerkbar.
Ja, und vor allen Dingen dann auch viele Drops, also gerade zum Ende hin, als sie dann, klar, man könnte sagen, das Spiel war gelaufen, aber es gab natürlich noch, rein mathematisch gab es noch Chancen, das Spiel zu drehen, und ihre beiden Fourth Downs, die sie dann nicht verwandeln konnten, und ich glaube, beide Male war es Jared Cook, der Tight End, der den Ball gedroppt hat, hilft natürlich dann auch nicht. Aber wie gesagt, Drew Brees sehr, sehr viel unter Druck, und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Adrian Claiborne hatte so ein bisschen seinen Dallas-Revival-Moment in diesem Spiel, als er mal wieder ein großartiges Spiel gemacht hat. Ich glaube, 2 Sacks auf jeden Fall hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt wird er wahrscheinlich erstmal wieder verschwinden, bis er dann wieder zurückkommt, vielleicht im nächsten Jahr.
Ein Sack und ein Tackle for Loss hatte Claiborne.
Okay, dann war es Grady Jarrett war es mit den beiden Sacks. Aber,
er hat sogar 2,5 gehabt.
Noch besser. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, muss man sagen, für New Orleans. Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das ist genau das Spiel, das du nicht verlieren willst. Aber gut, es ist noch, und sind noch ein paar Spiele zu spielen in der Saison. Aber ich würde nicht unbedingt dir widersprechen, Christian, wenn du sagst, dass sie eigentlich der Favorit sein müssten auf den First Overall Seed.
Ja, das wäre für mich ein bisschen zu viel. Aber sie haben durchaus sehr realistische Chancen, denn sie sind halt ein Spiel hinter Green Bay, und so Mörder ist der Schedule von Green Bay jetzt auch nicht zum Ende, aber er ist halt schwerer meines Erachtens als das Restprogramm der Saints.
Schauen wir doch auf Green Bay, die, wie gesagt, in dem Snow Game gegen die Carolina Panthers siegen konnten. So ein bisschen das, was von Green Bay auch in den letzten Wochen so ein bisschen drüber geschwappt ist. Nicht mehr ganz so explosiv, nicht mehr ganz so überzeugend, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Haben sie dann aber es doch noch am Ende geschafft, auch auf Grundlage dessen, dass sie sich selber, nochmal zusammengerissen haben. Du hast den Goal-Line-Stand erwähnt und ja, Carolina einfach die Zeit bzw. die Timeouts ausgelaufen waren am Ende.
Ja, in der Tat. Das ist, Moment, das musst du nochmal eben hier kurz übernehmen. Ich habe hier gerade ein kleines Misshappening hier.
Ein Misshappening, okay. Dann übernehme ich das gerne nochmal. Also wie gesagt, Christian hat es angesprochen, Christian McCaffrey, der dann am Ende, als die Zeit runterlief im vierten Viertel, es nochmal versucht hatte an der Goal-Line. Denn vorher hatten sie es mit mehreren Versuchen nicht geschafft, eben den Touchdown und dann eben die mögliche Two-Point-Conversion in Angriff zu nehmen, um das Spiel nochmal auszugleichen. Und mit der Uhr, die dann auf Null lief, wurde Christian McCaffrey nochmal an der Goal-Line gestoppt in einem Drive. Der hätte eigentlich gar nicht mehr so bis an die Goal-Line führen müssen, aber Green Bay hat dann sich nochmal mit einem Offside-Penalty selber so ein bisschen das Leben schwer gemacht und Carolina nochmal einen First Down geschenkt. Eine ähnliche Situation wie fast damals bei den Kansas City-Spiel gegen New England im vergangenen Jahr in den Playoffs, als Dee Ford
das Offside stand,
und dann den Drive sozusagen verlängert hat. Ähnlich war es da Preston Smith, der wieder mal ein gutes Spiel gemacht hat, aber da in dem Moment ist das natürlich ein absoluter Killer, wenn du dein Team eigentlich runter ist. Ich glaube, es war sogar ein vierter Versuch in dem entscheidenden Drive und dann eben diesen Fehler zu machen. Aber insgesamt am Ende hat es funktioniert, aber nichtsdestotrotz bleibt Green Bay auch, obwohl Devante Adams zurück war, nicht so dominant, wie sie es in den ersten Wochen in der Saison zu sein schienen, beziehungsweise vielleicht sind sie jetzt etwas angekommen, bisschen stärkere Gegner, vielleicht auch ein bisschen mehr Tape sozusagen, das ist ja immer das, was viele Coaches sagen, dass je länger du ein Team scouten kannst, sprich je mehr Spiele sie gespielt haben, je mehr verschiedene Situationen du von ihnen sehen kannst, desto mehr erkennst du, was sie gerne machen, in welcher Situation. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass eine Offense, die am Anfang in der Saison sehr, sehr gut ist, sehr, sehr scheinbar unaufhaltsam zu sein scheint, je länger die Saison andauert, dann einfach auch nicht mehr ganz so beziehungsweise leichter auszurechnen ist aufgrund ihrer, wie man so schön sagt, Tendencies in gewissen Situationen.
Willst du etwa andeuten, dass Matt LaFleur jetzt nicht so sonderlich innovationsfähig ist?
Nee, das will ich gar nicht sagen, aber wenn ich mir die Packers angucke, in den letzten Wochen schon häufiger mal das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr diese Leichtigkeit hatten wie zuvor. Ja. Also klar, sie haben, was sie natürlich für sie großartig ist, ist immer noch ihr Laufspiel mit Jones, aber auch Williams, die beide stark sind. Jones, der natürlich so eine absolute Touchdown-Maschine ist, also der im Grunde genommen immer mindestens einmal oder zweimal die Endzone findet in jedem Spiel, der gar nicht unbedingt seine 100 Yards immer braucht oder so wie sein Counterpart in dieser Woche, Christian McCaffrey, der ja jede Woche im Grunde genommen fast die 150 bis 200 Yard Marke von Line of Scrimmage aus bricht. Das braucht er gar nicht, aber er ist extrem, extrem wertvoll, weil er einfach so effizient ist. Sobald er in die Endzone kommt, beziehungsweise in die Red Zone kommt und den Ball bekommt, ist meistens ein Touchdown drin.
Ja, da hast du absolut recht. Schlussendlich war es natürlich auch ein Spiel, das sich dann dadurch entschieden hat, dass es zwei Turnover gab auf Seiten der Carolina Panthers und eben keiner bei den Green Bay Packers. Und da macht sich dann unter Umständen vielleicht auch bemerkbar, dass Kyle Allen eben ein Rookie von der Straße ist, wenn du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall kein etablierter Quarterback, dem vielleicht auch nur die Erfahrung fehlt, aber vielleicht auch ein bisschen an Klasse fehlt. Denn sonst könnte so ein Spiel halt schlussendlich komplett anders aussehen. Ne?
Ja, absolut. Aber wie gesagt, Kyle Allen macht einen guten Job in der Woche, wo er jetzt im Grunde genommen der Fulltime-Starter auch für den Rest der Saison sein wird. Wir haben ja erst angesprochen, dass Cam Newton auf die IR gewandert ist mit seinen, man muss sagen, multiplen Verletzungen, die er mit sich rumschleppt. Ich weiß nicht, also je besser Kyle Allen spielt, je nachdem, was Carolina dann in der Offseason plant, der ist auf jeden Fall eine Option, auf der man aufbauen könnte, denn er ist nicht derjenige gewesen, der die Spiele verloren hat für sie. Klar, wir haben das Spiel, im London-Spiel war es Jameis Winston, dann war es ein anderes Spiel, gegen San Francisco, als Kyle Allen wirklich auch sehr, sehr schlecht aussah. Aber ansonsten ist er nicht unbedingt das Problem gewesen, dass sie nicht die Spiele nicht gewonnen haben. Und auch jetzt wieder, hat über 300 Yards geworfen. Von der Percentage her war das okay für einen Rookie in einer schwierigen Situation ja auch. Also in Green Bay, und ich wiederhole es gerne nochmal, mit einsetzendem Schnee. Von daher ich bin gespannt. Also er macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Er ist ein guter Quarterback, der auf jeden Fall gute Entscheidungen trifft und nicht zu viele Fehler macht.
Jetzt sind wir hier wieder, dass wir erstmal festlegen müssen, was ist ein guter Quarterback?
Ja, ein guter Quarterback ist jemand, der im Grunde genommen dein Team oder das Team, das er als Quarterback anführt, durch seine Fehler nicht den Sieg beraubt. Also ein guter Quarterback ist ein guter, wenn man so möchte, Game Manager, der...
Also ein guter Quarterback ist ein Quarterback, der kein schlechter Quarterback ist?
Nee, ein guter Quarterback ist jemand, der konstant es schafft, mehr gute Dinge zu machen als schlechte. Und schlechte Dinge sind Turnover, schlechte Dinge sind schlechte Entscheidungen.
Da weiß ich nicht, ob ich da mit dir einhergehe. Also ich finde, der ist halt so ein Middle-of-the-Pack-Quarterback irgendwie. Also der ist...
Ich glaube, das ist ein bisschen früh. Also ich glaube, dafür in der Situation...
Ja, derzeit jetzt. Ne? Ja, wie gesagt, okay. Was er ein Potenzial hat, klar, das ist natürlich sehr interessant und auch eine schwierige Frage, die sich die Panther stellen müssen. Denn ja, wie machst du weiter? Denn es ist ja auch nicht ist natürlich nicht so wie bei den Giants mit Eli Manning, dass sie sich quasi von einer Legende trennen mussten und deswegen das ganze 5 Jahre hinausgezögert haben oder 4 Jahre hinausgezögert haben, sondern es ist mit Cam Newton Quarterback, der jetzt 8 Jahre bei den Panthers spielt, ne? Und eine überragende Saison dabei hatte und dann dazwischendurch aber auch ganz viel auf und ab, dabei war, da ist es natürlich auch für das Team leichter, sich von dem Quarterback zu trennen, weil vielleicht die, die Fanresonanz nicht so enorm ist in dem Moment. Gleichzeitig begibt sich das Team dann natürlich auch in eine ungewisse Zukunft und könnte dann halt in der, ja, in der doch viel zu bekannten Quarterback-Hölle in der NFL landen, in der eigentlich kein Team wirklich drin sein will, verständlicherweise, denn was ist, wenn Kyle Allen dann im nächsten Jahr, wie du eben auch schon angesprochen hast, wenn genug Tape da ist, wenn Tendenzen gefunden werden und dann und es sich auch rausstellt, dass er vielleicht nicht so lernfähig ist und die Fehler, die er jetzt noch macht, nicht abstellen kann. Und dann ist Cam Newton weg und dann stehst du da und hast unter Umständen 4-5 Jahre Quarterback-Hölle vor dir.
Ja, gut, das kann natürlich immer sein. Also das kann man natürlich final auch erst entscheiden, wenn du im Grunde genommen in einem Stadion bist, wie meinetwegen jetzt Deshaun Watson oder so, wo du eben sagen kannst, okay, der spielt jetzt 3 Jahre auf einem guten Niveau. Das ist dann leichter zu evaluieren, als jetzt nach einer halben Saison für einen Rookie wie Kyle Allen. Keine Ahnung. Eine Sache noch zu Cam Newton. Ich glaube, er hatte mehr als ein gutes Jahr. Er hat dafür, was er hat einstecken müssen, hat er sehr, sehr viele sehr, sehr gute Jahre gehabt.
Ja, da muss ich nochmal korrigieren, nochmal sagen. Ich habe gesagt, er hätte ein überragendes Jahr gehabt. Überragendes. Danach viel auf und ab.
Ja, okay.
Also viele gute Jahre, aber halt auch nicht gute Jahre, beziehungsweise verletzte Jahre.
Ich habe letztens irgendein Stat gelesen. Ich weiß, ich habe es mir leider auch nicht gespeichert. Wir sollten uns ab und zu mal Sachen speichern. Dass er natürlich mit Abstand die meisten Hits, seitdem er in der Liga ist, abbekommen hat und dass seine Hits sogar teilweise über die von Running Backs hinausgehen. Also ich glaube, es waren irgendwas über 1300 Hits, die er kassiert hat, also die man wirklich als Hits bezeichnet, was extrem ist, wenn man sich das mal vorstellt. Der ist ein extrem sagen wir, stabiler Körper, aber ja. Wenn man sich die Anzahl an Hits, die er abbekommen hat im Laufe seiner Karriere anschaut, beziehungsweise sich das einfach mal durchliest, das ist schon, naja, unglaublich, dass er das überhaupt einen Körper aushält. Von daher wünsche ich nochmal an dieser Stelle Cam Newton alles Gute, dass er den Weg nochmal zurückfindet, wenn er das denn überhaupt vorhat.
Ja, das frage ich mich dann, das finde ich so weird. Im Moment ist so immer häufiger in meiner Twitter-Timeline die Geschichte darüber, dass es Quatsch wäre zu sagen, dass Lamar Jackson aufgrund seiner vielen Running-Back-Tätigkeit oder vielen Lauftätigkeit vorherzusagen, dass er eine kürzere Karriere hätte oder dass er es nicht lange aushalten kann. Denn ich sehe es halt an so vielen Stellen bestätigt und ich frage mich, worauf die das begründen, dass das Quatsch wäre zu sagen, ne, bla bla bla, dass es halt nicht so weitergehen kann. Also ich bin da sehr skeptisch, denn wenn ich halt laufende Quarterbacks jetzt in den letzten 10 Jahren mir angucke, dann gab es bei allen immer dieselbe Geschichte, dass die Qualität des Laufspiels mit der Zeit nachgelassen hat.
Ja.
Beziehungsweise nicht nur die Qualität des Laufspiels, sondern auch andere Verletzungen mit einhergegangen sind.
Entweder sie haben es einfach weniger gemacht. Oder also, dass sie einfach von sich aus gesagt haben, okay, ich versuche einfach nicht mehr jedes Mal zu laufen oder sind durch Verletzungen rausgeflogen. Es gibt natürlich auch immer wieder andere Beispiele. Also ich meine,
ja gut, Russell Wilson ist so das einzige Gegenbeispiel, finde ich.
Ja, beziehungsweise man könnte ja auch als Beispiel Michael Vick anführen, der, wenn er nicht ein ziemliches A-Punkt-Punkt-Punkt gewesen wäre und wegen seiner illegalen Hundekämpfe ins Gefängnis hätte gehen müssen, wäre seine Karriere wahrscheinlich auch noch weitergegangen. Und er hatte ja danach auch noch mal sehr großen Erfolg in Philly.
Und ja, auch nicht lang, ne?
Ja, aber da war es dann nicht unbedingt verletzungsbedingt bei Michael Vick, sondern einfach, weil er über den Zenit hinaus war. Also, weil er auch nicht mehr einfach gut genug war.
Und ja, ich weiß nicht, ich würde ja jetzt argumentieren, dass Verletzungen auch dazu geführt haben, dass er schnell über seinen Zenit rüber war, weißt du?
Das mag sein.
Aber ja, gut. Was ist
der Standard, ist halt die Frage. Also Peyton Manning, Tom Brady sind mit Sicherheit nicht der Standard, ne? Also man muss halt irgendwo so ein Mittelding dazwischen finden für einen Quarterback-Leben sozusagen in der NFL.
Ich finde aber schon, dass als auch wenn du jetzt Peyton Manning und Tom Brady rausrechnest, ich meine, es gibt genug Quarterbacks, die weit über 30 sind und mehr oder weniger auf einem konstanten Niveau spielen, wenn nicht sogar besser werden, weil sie halt vielleicht mehr Wissen ansammeln.
Ja, klar.
Ja, also ich weiß es nicht.
Wir werden sehen, wir werden sehen, was mit Cam Newton passieren wird. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute, schnelle Genesung, hoffen, dass diese lange Pause, die er jetzt hatte, dazu führen wird, dass er endlich dann auch mal wieder fit ist. Und ich glaube schon, dass wenn er zurückkommen kann, dass er dann auch noch ein paar Jahre in sich hat, werden wir sehen. Wie gesagt, die Green Bay Packers also mit einem wichtigen Sieg zu Hause, der sie auf den zweiten Platz in dem Playoff Picture katapultiert. Naja, katapultiert ist vielleicht etwas viel. Sie hüpfen ein wenig und hüpfen über die New Orleans Saints, die wir gerade eben angesprochen hatten, zu Hause verloren haben. Was uns, Christian, dann zu weiteren Spielen und weiteren Überraschungen des Wochenendes führt. Und du hast es eben angesprochen, deine größte Überraschung, kommen wir doch dazu und hüpfen in die AFC rüber. Der Sieg der Tennessee Titans, die jetzt 5 Siege bei 5 Niederlagen auf dem Konto haben. Ryan Tannehill, der unglaublich, unglaublich motiviert zu sein schien, dieses Spiel zu gewinnen. Und die Kansas City Chiefs, du hast es gut eigentlich formuliert, viel gemacht haben, um das Spiel auch dann wirklich zu verlieren, obwohl ihr Quarterback Patrick Mahomes bei seiner Rückkehr nach seiner kurzen Verletzungsphase eigentlich alles dafür getan hat, das Spiel zu gewinnen.
Ja, man hat eigentlich nur an ganz wenigen Stellen überhaupt sehen können, dass Patrick Mahomes vielleicht nicht ganz so mobil ist, wie er sonst mobil ist. Es fing schon ganz am Anfang damit an, okay, der erste Pass hätte eigentlich schon fast direkt intercepted werden müssen, klammern wir den vielleicht mal aus. Aber dieser Sprungpass zu, war das, weißt du noch,
Hartman,
wer das war?
Mecole Hartman.
Ja, das war ja schon, das ist halt dieser typische Mahomes-Style, beziehungsweise eben nicht typisch, weil er so atypisch, ne?
Ja.
Schon sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, für 400 Yards, 446 Yards, ja, das ist schon nicht ohne. Aber halt einiges an Fehlern, die passiert sind, speziell 2 Field Goal Operations, die irgendwie total daneben waren, die dann am Ende das Spiel gekostet haben. Und halt die Laufverteidigung von Kansas City, die immer wieder zu Problemen führt und in diesem Spiel ganz besonders zu Problemen geführt hat. Denn Ryan Tannehill hat sicherlich ein gutes Spiel gemacht, aber halt auch nur für 181 Yards geworfen. Ne? Also der hat jetzt nicht die Hütte angezündet. Insofern sind sie 188 Yards Rushing gewesen von Derrick Henry, die Tennessee den größeren Anteil am Sieg hatten dann.
Absolut, plus 2 Touchdowns. Aber man darf nicht vergessen, Ryan Tannehill mit seiner Two-Point-Conversion, ganz, ganz wichtig. Also er wurde er an der 1,5-Yard-Linie eigentlich gestoppt und
das er hat wirklich gelaufen, als wenn sein Leben davon abhängt.
Ja,
ne?
Absolut.
Das ist,
oder seine
hat
Karriere.
Hat sich auch nicht geschont.
Also seine Starting-Position auf jeden Fall in Tennessee plus eben darüber hinaus, was dann passieren wird mit ihm. Also er hat er wirklich sehr, sehr viel reingelegt und er war konstant, das kann man sagen. Er hat nicht irgendwie, du hast es angesprochen, nicht die Hütte angezündet, aber seine 2 Touchdowns plus eben, dass er eben keine Fehler gemacht hat. Das, was ich meinte, ganz zu Beginn. Er war konstant. Er hat die meisten seiner Bälle auch an den Mann gebracht. Also er war, glaube ich, auch bei nicht vielen Versuchen relativ sicher. Ich glaube, er hatte 6 Fehlwürfe, wenn man so möchte. Aber natürlich Derrick Henry, und man hat es in der zweiten Hälfte gesehen, konnte im Grunde genommen machen, was er wollte, denn die Defense von Kansas City, die natürlich auch stark gebeutelt war durch Verletzungen, hatte im Grunde genommen gar keine Chance, ihn irgendwie aufzuhalten. Und der ist einfach durchgelaufen, wie er wollte. Und die Field-Goal-Situation ist natürlich dann etwas ganz, ganz Besonderes gewesen. Einmal dieser, ich weiß gar nicht, dieser Intentional Grounding Call, der natürlich Tennessee extrem geholfen hat und dann ganz zum Schluss, als Kansas City eben alle Chancen hatte, das Spiel noch mal in die Overtime zu bringen.
Kansas City wahrscheinlich 4-1 im Vorteil gesehen gegenüber Tennessee, das Spiel zu gewinnen, ob sie den Coin Toss gewinnen oder nicht, denn ich wäre dann doch ein bisschen vorsichtig gewesen, dann meine Chips quasi auf Ryan Tannehills Seite zu schieben in dem Moment.
Ja, das glaube ich auch, denn ich weiß es nicht. Also das Spiel war am Ende wirklich hin und her, denn auch Tennessee hat sich ja selber das Leben extrem schwer gemacht. Also Taylor Lewan, der größte, beste Tackle, den sie haben, der beste Offensive Liner eigentlich, einer der erfahrensten, der von sich ja auch sagt, dass er ganz toll und großartig ist. Also das ist eher seine eigene Sprache, sagen wir mal so, als meine. Der hat ihn ja einen kompletten Drive zerstört. Ich glaube, mit 2 oder 3 Penalties, die er da hatte, False Start, Holding, das war ein ziemlich, ziemlich wichtiger Drive ganz zum Ende des Spiels, den er komplett versaut hatte. Also das wäre auch interessant gewesen, hätte Tennessee da noch Punkte rausgeholt. Von daher, es waren nicht nur Kansas City, die es kaputt gemacht haben, sich selber, sondern es war auch Tennessee, die sich wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben, mit sehr, sehr vielen Penalties, sehr, sehr vielen Problemen. Ja, von daher war es zum Ende hin sehr, sehr spannend und auch ausgeglichen. Und dieser Blocked Field Goal, von dem Andy Reid sagt, er glaubt immer noch, dass es Offsides war, hat dann
schön, dass glaubt.
Ihm den Ausschlag gegeben.
Ja, nee, Offside war es nicht. Schlussendlich ist rausgekommen, dass derjenige, der es geblockt hat, ich habe den Namen, glaube ich, nicht mehr. Hast du ihn? Akalu.
Ja.
Genau. Er hat gesagt, dass er über das Spiel hinweg quasi sich immer mehr der Kadenz angenähert hat. Ist Kadenz auch ein deutsches Wort?
Ja, das ist ein deutsches.
Des Rhythmuses, beziehungsweise des Snap-Counts mehr oder weniger. Und dann im letzten Try natürlich dann perfekt alles down gebrochen hatte und dann so perfekt starten konnte. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, wo dann der Kansas City Special Teams Coach sich vielleicht mal überlegen sollte, da so ein bisschen Varianz reinzustreuen. Denn wenn das tatsächlich der Fall ist, dann und sie sich nicht darauf einstellen würden, dann hätten sie, glaube ich, doch einige Probleme noch im Laufe dieser Saison.
Ja, es ist eine schwierige Situation in dem Moment, ne? Du brauchst dieses Field Goal, um das Spiel nicht zu verlieren, sprich, um auszugleichen. Wie sehr bist du dann gewillt, da dann diese Kadenz eben zu ändern? Also, dass du da
musst einfach zwei verschiedene haben.
Ja.
Du hast eine Hauptkadenz meinetwegen und die machst du in 80% der Fälle, aber in 20% der Fälle oder in 30% der Fälle machst du dann die andere rein. Beide trainierst du,
naja,
sodass du da keine Probleme hast, sodass dann halt eben nicht ein Verteidiger sicher sein kann, dass er die richtige Kadenz rausgefunden hat, weil er irgendwann mal eine andere rausgefunden hat. Na?
Klar, aber würdest du nicht auch mit der sichereren Kadenz, also sprich der, die du zu 80% spielst, die eben noch besser trainiert ist, weil du sie eben im Spiel, im laufenden Wettbewerb häufiger genutzt hast, nehmen? Weil das Schlimmste, was dir dann in dem Moment passieren kann, ich weiß nicht mehr, war es irgendwas 47 Yard Field Goal, sowas um den Dreh?
Ja, also das ist ja ist ja schon der Trick. Du kannst ja dann in dem Moment auch die Hauptkadenz meinetwegen nehmen, aber der Rusher würde in dem Moment nicht so riskant rushen, weil er sich nicht sicher sein könnte, dass sie selber kommt, weil er bis jetzt immer nur bestätigt wurde.
Klar, das wäre das Optimum. Also ich würde mir wahrscheinlich auch eher in die Hose machen als der Coach von Kansas City in dem Moment und sagen, lass uns einfach versuchen, sicher zu machen. Wir machen keinen Käse jetzt und versuchen jetzt irgendwie nochmal 5 Yards durch ein Encroachment zu gewinnen, sondern die Chance, dass wir selber einen False Start generieren, ist zu groß und das würde das Field Goal deutlich unwahrscheinlicher machen. Deswegen lasst uns einfach den sicheren Kick reinhauen, der ja vorher, wenn man jetzt von dem schlechten Snap mal wegsieht, auch funktioniert hat und dass er eigentlich eine relativ sichere Field Goal Unit ist, auch in Kansas City. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie so Tavecchio-mäßig gerne mal daneben schießen oder Vinatieri-mäßig neuerdings gerne daneben schießen. Also sie sind ja schon relativ safe, was das angeht.
Ja, aber insgesamt schon beeindruckend, dass Kansas City auch mit einigen Verletzungsproblemen, gerade in der Offensive Line, mit Schwartz und Weed waren verletzt und dann Fischer ist, glaube ich, während des Spiels verletzt gewesen und dann noch ein Offensive Lineman.
Ja, Rankin.
Genau, Rankin. Und dann sind sie sogar das komplette Spiel nur mit 5, glaube ich, dann am Start gewesen auch, ne? Also kein Backup mehr dabei gewesen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob noch jemand wiedergekommen ist, das habe ich nicht so ganz im Blick. Aber es ist schon beeindruckend, was die Offense von Kansas City leisten kann. Das ist angsteinflößend, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Wird halt sehr spannend werden, wo das Ganze hinführt, denn die Defense ist löchrig, gerade das Laufspiel. Und ja, wir haben letzte Woche gesehen, was Baltimore mit dem Laufspiel gegen die Patriots angerichtet hat. Wird sich zeigen, wie sich das entwickeln kann. Also das ist schon eine Sache, die mir als Kansas City-Fan schon auf jeden Fall im Hinterkopf bleiben würde. Und diese Niederlage ist natürlich jetzt auch gerade fürs Playoff-Picture extrem, extrem unschön. Denn die Situation gestaltet sich jetzt deutlich schwieriger, noch irgendwie in die Bye-Week hineinzukommen.
Ja, absolut. Also der mögliche First Seed in der AFC, der ja möglich ist, der ist natürlich immer noch möglich, aber
ist jetzt
super unwahrscheinlich. Aber hätten sie das Spiel gewonnen, wäre eben möglich gewesen, weil sie eben noch gegen die Patriots etc. spielen. Also jetzt geht es einfach nur darum, möglichst noch versuchen, die Bye-Week zu bekommen, um eben ein Spiel weniger zu haben, sprich Verletzungsrisiko etc. und natürlich auch logischerweise ein Ausscheiden vermeiden zu können relativ früh. Aber du hast es angesprochen, die Defense auch mit Verletzungen, nicht nur in der Offensive Line, von denen ja sehr wahrscheinlich keine großartigen Verletzungen da sind, abgesehen von eben dem eben angesprochenen Guard Rankins, der im Grunde genommen ja viele Positionen spielen kann, also sehr variabel ist, kann auch auf der Tackle-Position spielen. Er wird die komplette Saison ausfallen für Kansas City mit einer Knieverletzung, aber eben auch ganz wichtig auf der Defense-Seite Emmanuel Ogbah, der als Situational Pass Rusher nicht unbedingt als Starter, aber da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. 5,5 Sacks hat er, glaube ich. Und
ja,
er,
glaube ich, die meisten Sacks für Kansas City bisher.
Stimmt,
eingesammelt.
Er fällt auch für den Rest der Saison aus mit einem mit einer Verletzung. Ich weiß gar nicht mehr, was er hatte. Ich glaube, irgendeine Muskelverletzung.
Peck.
Ja. Und Frank Clark, der jetzt auch noch berichtet hat, der Defensive End, der von Seattle kam, dass er mit einem eingeklemmten Nerv die ganze Saison schon spielt. Etwas, was ihn seit der Offseason beziehungsweise seit dem Training Camp im Grunde genommen begleitet. Eingeklemmter Nerv, und er beschreibt die Symptome als stechende, brennende Schmerzen in Hand- bis Fingerbereich. Eine Verletzung, die, wenn man da seinen Ausführungen glauben darf, natürlich dazu beiträgt, dass seine Leistungen bisher nicht so sind, wie Kansas City sich das erhofft hat, nachdem sie eben viele ihrer Pass-Rusher abgegeben haben und dann Frank Clark als die Key-Acquisition eigentlich geholt haben. Und er momentan bei weitem nicht das zeigt, was sie sich erhofft haben. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, warum, wenn eben er wirklich mit dem eingeklemmten Nerv die ganze Saison über schon spielt.
In der Tat, in der Tat.
Auf der anderen Seite, Tennessee haben das sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, gegen Kansas City. Auch.
Ja, gefällt auch Mike Vrabel, sein Coaching-Job, die Aggressivität, die er an den Tag legt. Die Titans waren immer schon irgendwie so ein, nein, immer nicht, aber seitdem Vrabel da ist, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Patriots-Bias, den ich da habe, weil er mit seinen Wurzeln bei den jungen Patriots quasi am Start war, dass ich da deswegen so eine gewisse Sympathie für ihn hatte. Aber man merkt es auch, sein Game-Management ist halt einfach moderner, würde ich es jetzt mal nennen, wenn du Analytics quasi als modern betrachten möchtest.
Ja, und vor allen Dingen auch die Idee, die er hatte, in das Spiel reinzugehen, also im Grunde genommen mit eben verschiedene Ebenen in der Defense aufzusetzen, die in erster Linie das Laufspiel kontrollieren, aber auf der anderen Seite jeden tiefen Pass eigentlich verhindern sollen. Also wir hatten das einmal Terry Kill, glaube ich, der einmal diesen langen Pass hatte zum Touchdown. Und dann natürlich Hardman, das aber auch eher aus einer, Situation entstanden ist.
Ja, so eine Fail-Tackle-Geschichte.
Genau, wo
ne?
auch ja. vieles zusammengebrochen ist. Aber ansonsten haben sie wirklich so eine schöne Coverage aufgebaut. Wir haben die tiefen Pässe nehmen wir weg, also quasi so verschiedene Ebenen, die sie aufgebaut haben, und geben quasi Patrick Mahomes und Kansas City die Mitte des Feldes zur freien Verfügung, so ein bisschen überspitzt formuliert. Und das hat eben einfach auch dazu geführt, dass viele der Spielzüge, die Kansas City sehr, sehr gerne spielt, mit ihren Misdirection, Play-Action-Spielzügen, die eigentlich dazu intendiert sind, dass wirklich der tiefe Pass kommt, weggenommen werden und Patrick Mahomes immer wieder sozusagen seinen Checkdown in der Mitte nehmen musste. Häufig war es Kelce oder eben auch Sammy Watkins, der dann eben wieder zurückkam. Aber das hat eben dazu geführt, dass Tennessee das Spiel immer wieder, wie man so schön sagt, vor sich hatte und einfach nicht dieses Kansas City bekommt den Ball, drei Plays später sind sie irgendwie von der eigenen 25 Yard in die Endzone gelaufen. Das haben sie damit einfach verhindert und wussten halt auch, dass sie mit ihrem eigenen Laufspiel immer wieder kontern können. Das hat jetzt nicht immer ganz funktioniert, gerade auch zur Mitte des Spiels, aber insgesamt war das eine gute Taktik, die zwar viel Stats gebracht hat für Patrick Mahomes persönlich, aber das Team nie wirklich hat davonrennen sehen.
Ja, in der Tat, also dieses wirklich immer dranbleiben können, war schon, ja, das ist halt auch das, was du brauchst, wenn du so ein favorisiertes Laufspiel quasi aufziehen möchtest. Dann wird es halt schwierig, wenn du dann auf einmal zwei Touchdowns hinten liegst, ne, oder zwei Scores generell, dann wird es halt schon häufig so, dass Teams dann nicht mehr so viel Lust haben, so viel Zeit beim Laufen zu vertrödeln, und dementsprechend sehr gut, dass sie da quasi dranbleiben konnten, nachdem sie sich im ersten Quarter so ein kleines Loch gegraben hatten. Und ja, der 16 Millionen Mann Sammy Watkins ist nach wie vor so ein beliebter Punching Bag von mir. wir werden sehen, ich weiß nicht. Also ja, gut, es ist schön, ihn zu haben. Ich meine, die Offense von Kansas City ist
großartig.
Sahne, könnte man sagen. Aber das führt halt nun mal auch dazu, dass die Defense so aussieht, wie sie aussieht. Und Ja.
Kommen wir zum dritten ganz, ganz großen Spiel, beziehungsweise zumindest was die Erwartungen anging. Und wir wurden nicht unbedingt enttäuscht vom gestrigen Monday Night Game der Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers. Ein Spiel, das, ich will nicht sagen, auf dem allerhöchsten Niveau stattgefunden hat, aber an Spannung kaum zu überbieten war und vor allen Dingen auch an dem gegenseitigen Hin und Her. Und am Ende dann in der Overtime geendet ist mit einem Field-Goal-Sieg für die Seattle Seahawks 27-24. Nachdem das Spiel, Christian, ja anfangs so aussah, als würde San Francisco zu Hause alles im Griff haben, auch wenn das Laufspiel nicht funktioniert hat, so wie auch eigentlich das komplette Spiel, sah Jimmy Garoppolo am Anfang gut aus und sie haben sich eine relativ schnelle 10-0-Führung aufgebaut und im zweiten Viertel mit 10-0 eigentlich,
da sah dann Jimmy G nicht mehr so gut aus. Ne?
Ja, aber es sah eigentlich zu Beginn eigentlich danach aus, weil Seattle in den ersten Drives total große Probleme hatte, überhaupt ein paar First Downs zu erreichen. Russell Wilson noch nicht so aussah wie in den Wochen davor. War das 10-0 schon so ein bisschen so ein, wow, das könnte wirklich das 9-0 werden dann für die San Francisco 49ers und sie würden ungeschlagen bleiben.
Ja, so sah es sicherlich aus, aber dann hat sich halt doch so ein bisschen einiges bemerkbar gemacht. Ne? Also die Verletzung von Sanders ist natürlich ein schwerer Schlag gewesen, vor allen Dingen, weil Kittle eben auch nicht von vornherein da mit dabei war. Und dann ist halt nicht mehr so viel da im Wide Receiver Core der 49ers und das schlägt sich dann natürlich auch auf die Produktion über. Was Jimmy G angeht, ja, weiß nicht, also für mich, ich bin immer noch auf dem Zaun, ich schwer zu sagen, also ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, es ist, schlussendlich haben seine Turnover, zwei Fumbles und eine Interception sich maßgeblich auf das Spiel niedergeschlagen und war mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Grund dafür, warum sie verloren haben. Ich weiß nicht. Also ich tue mich schwer mit Jimmy G. Ich kann ihn nicht so richtig einschätzen.
Ja, viele haben jetzt natürlich dann schnell auch auf Jimmy G so ein bisschen draufgehauen, beziehungsweise ihn als das Problem identifiziert und gesagt, okay, die einzige Schwachstelle in dem Team von San Francisco ist Jimmy Garoppolo.
Was? Ja, aber es ist halt auch nicht ganz fair, denn ja, das Laufspiel hat überhaupt nicht funktioniert und das ist ein großer Teil der Attacke von San Francisco. Wenn das fehlt, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt Jimmy G, kannst du ihm nicht zuschreiben. Auch das Negative daraus resultierende wird natürlich ein bisschen schwierig. Du könntest höchstens sagen, dass er da nicht in der Lage ist, mehr zu liefern. Und gleichzeitig, wenn dein Receiving Corps so einsackt, also deine ersten beiden Waffen quasi wegfallen, dann ist es halt schwierig, ihn daraus zu bewerten. Ne? Aber irgendwie muss er auch doch tun.
Zumal dann ja auch nicht nur Spieler gefehlt haben, sondern auch die Spieler, die gespielt haben für San Francisco, die Receiver haben in erster Linie Bourne, der, ich glaube, die Interception verschuldet hat mit seinem Drop, plus dann nochmal einen ganz, ganz wichtigen Drop hatte. Ich glaube, bei einem dritten Versuch später im Spiel, dann, ja, und ich glaube, nochmal einen Ball so gejuggelt hat und dann nochmal von Dix, dem Safety der Seahawks, umgerannt wurde. Also, der hat wirklich extrem schwach gespielt. Die Offensive Line, obwohl die Key Pieces auf der Tackle-Position zurückgekommen waren für das Spiel, hat nie Jadeveon Clowney unter irgendwie in den Griff bekommen, der von dann ab dem zweiten Viertel an das Spiel für die Seattle Seahawks Defense komplett übernommen hat. Und da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, warum Jadeveon Clowney von Tight End plus mal Kyle Juszczyk, dem Fullback slash Tight End slash Halfback, der im Grunde um alle Positionen spielt, gedeckt wird, beziehungsweise versucht wird, ihn zu blocken. Also das waren teilweise Momente, in denen ich gedacht habe, okay, ja, ich verstehe das Design, dass irgendwie Play-Action und Rollout von Jimmy Garoppolo und man hofft natürlich, dass Jadeveon Clowney irgendwie mitläuft mit dem Play-Action, aber der das gesehen hat und einfach über Kyle Juszczyk drüber gelaufen ist oder eben über den Tight End,
Das waren häufig so Combo-Blocks, ne? Also Tyland und Fullback, die versucht haben, ihn zu blocken.
Also Dwelly, der Tyland und auch Kyle Juszczyk. Also da verstehe ich halt nicht, da hätte ich mir dann halt auch irgendwann gewünscht von Kyle Shanahan, dass da die Reaktion kommt und dass man sagt, okay, Jadeveon Clowney nimmt uns hier das Spiel auseinander. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir ihn weiterhin, oder dass wir ihn überhaupt mal unter Kontrolle bekommen mit einem Offensive Liner, mit einem Double Team, aber nicht mit einem Double Team von einem undersized Fullback und einem, ich will nicht sagen undersized, aber einem Tight End, der eben nicht George Kittle ist. Und das ist halt ein Problem. Dann kannst du Jadeveon Clowney nicht aufhalten.
Ja, da hast du nicht unrecht. Das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was die 49er, also ich bin wirklich, ich male ihnen jetzt keine sehr rosige Zukunft mehr. Also ein Playoff-Team werden sie mit Sicherheit sein. So tief werden sie dann wohl doch nicht fallen. Aber diesen 8-0 Nimbus, den sie sich quasi aufgebaut haben, der ist meines Erachtens übertrieben gewesen. Also ein bisschen zu sehr hypig.
Kann gut sein, auf jeden Fall wird jetzt die kommenden Wochen für San Francisco ganz, 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 ganz entscheidend. Du hast es vorhin schon mal angerissen, nach dieser ersten Niederlage in der Saison gegen Seattle geht es gegen Arizona, da haben sie in der Woche davor gewonnen, aber danach geht es gegen Green Bay, dann geht es nach Baltimore gegen die Ravens, dann geht es nach New Orleans gegen die Saints. Und dann spielen sie am Ende nochmal gegen Seattle. Also das sind alles Spiele, die jetzt nach der Vorstellung natürlich auch verloren gehen können. Von daher, ja, wird es sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite die Seattle Seahawks, die einen großen Sprung machen durch ihren Sieg, um die 49ers dann wieder im Westen einzuholen beziehungsweise dann auch überholen zu können. Auch sie haben nicht wirklich überzeugt in dem Spiel, muss man sagen, aber
Russ... Ich verstehe nicht, warum Chris Carson immer noch so viele Snaps bekommt, also der fummelt rechts und links und ist immer wieder am Start, also es ist erstaunlich und Pete Carroll ist sowieso, Pete Carroll halt, ne?
Aber sie, Russell Wilson hat zumindest, auch wenn er jetzt keinen großartigen Tag hatte, macht zumindest... einfach mehr als ein Jimmy Garoppolo, beziehungsweise kann halt einfach auch mehr kreieren. Und da sieht man halt einfach den krassen Unterschied dieser beiden Quarterbacks, die beide Probleme hatten, weil ihre O-Line nicht genug sozusagen sie beschützen konnten. Beide Defensive Lines, aber auch beide generell Defensive Abteilungen sehr, sehr gut gespielt haben.
Beide auch gefumbled haben.
Beide gefumbled haben, beide Interceptions hatten, natürlich die von Russell Wilson in diesem Drive, den er eigentlich sehr, sehr schön sozusagen orchestriert hatte, dann, als er dann Jacob Hollister, seinen Tight End, der Wheel Route gesucht hat und dann eigentlich einen Fehler macht, den er eigentlich sonst nicht macht, zumindest nicht in dieser Saison gemacht hat bisher. Und da hätte er das Spiel ja auch schon eigentlich vorentscheiden können. Ansonsten muss man sagen, war es jetzt auch keine großartige Vorstellung, aber gemessen an dem Setting, muss man sagen, war das natürlich für Seattle ein unglaublich krasser Sieg, der natürlich wahrscheinlich auch extrem viel Momentum mit drüber schwingen wird in die kommenden Wochen.
Ja, ich denke auch. Seattle finde ich ein bisschen schwierig, denn was so diese generelle Teamaufbau angeht, das ist, Josh Gordon war jetzt irgendwie bei der Hälfte der Snaps ungefähr schon am Start, der frisch vom Waiver Wire geclaimte ehemalige Patriot
Wide Receiver?
Ja, Wide Receiver. Ich wollte jetzt irgendwie noch irgendwas Beschreibendes dazu packen, aber mir ist nichts eingefallen, was ich hätte anbringen können.
Stiefkind?
hat ein paar Slants gelaufen und ein paar Posts und ist auch gut, aber konnte wohl noch nicht das ganze Playbook. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich auch die Frage, was mit Lockett jetzt ist, mit Tyler Lockett, der irgendwie eine Muscle Contusion hatte, was ich nicht so genau weiß, was es ist, außer dass die Muskeln anschwellen und Blutvenen abtrennen können oder ab...
Ich glaube, kurz intervenieren darf, das ist was Ähnliches, was auch Rob Gronkowski nach dem Super Bowl hatte, was er mehrfach angesprochen hatte, als eben Flüssigkeit abgepumpt oder abgesaugt werden musste. Das heißt, eine Schwellung beziehungsweise eine Prellung, die entsteht und auch bei Tyler Lockett, wenn ich das richtig verstanden habe, eben wenn eben mit Fullspeed jemand mit dem Helm auf deinen Oberschenkel knallt, was dazu führt, dass du einen inneren Bluterguss hast. Und dieser Bluterguss muss eben, weil der sich eben ausdehnen kann oder ja, natürlich sich ausdehnt, muss irgendwie der Druck entlastet werden.
Ja, bei ist auch eine Prellung. Ich habe es gerade gegoogelt.
Bei Tyler Lockett, der hat das die Nacht in einem Krankenhaus in San Francisco verbracht. Es gibt da jetzt aber schon eine leichte Entwarnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie Pete Carroll es nach dem Spiel dann auch angedeutet hatte, als er sagte, es ist eine sehr, sehr ernsthafte Situation. Es ist mit Sicherheit nicht easy und auch nicht angenehm. Das müssen großartige Schmerzen sein. Wir wissen es von Rob Gronkowski, der was Ähnliches erlebt hatte im Super Bowl. Also ein riesiger innerer Bluterguss, der eben behandelt wird. Ich weiß nicht, wie man da das die Flüssigkeit raussaugt, das Blut abpumpt oder Ähnliches.
Mit Blutegeln.
Die man in das Bein reinsteckt? Oder also die, weil der Inne ist ja innen, Innenbein. Ist ja
oder die gucken in 500 Jahre alte Literatur, wie sie es mit dem Aderlass damals gemacht haben.
Ja, genau. Oh, du hast zu viel Blut im Oberschenkel, wir schlitzen dir mal die Arme auf.
Ja.
Das wäre aber insgesamt, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch interessant bei Seattle. Sie machen einen guten Deal im Grunde genommen mit ihren Acquisitions, die sie geholt haben. Ich meine, Jadeveon Clowney war, wenn man so will, der MVP des Spiels. Seattle hat den bekommen für ein Apple und ein Ei. Wir haben drüber gesprochen. Die Texans.
Und zwei Linebacker.
Und zwei Linebacker, die zusammen drei Tackles schon haben für die Texans. Und die Texans. Das ist
ein Special Teamer.
Die Texans bezahlen ja auch noch oder haben die Hälfte des Salaries für Jadeveon Clowney bezahlt, um ihn loszuwerden. Dann haben sie Brown, der in der O-Line eine gute Rolle spielt, jetzt in dem gestrigen Spiel auch seine Probleme hatte, definitiv. Aber wenn man eben, wie gesagt, das Setting sich anschaut, eben auch die Gegner sich anschaut in der D-Line, nicht unbedingt so verwunderlich. Dann Gordon, den sie von den Patriots beziehungsweise dann sich geclaimed haben, der zumindest zwei sehr wichtige Catches hatte, dritter und verwandelt hat, also Third Down Conversions, dank Josh Gordon. Dann Jacob Hollister, den die Patriots nie so wirklich in ihr System einphasen konnten, den Tight End, der jetzt auch natürlich aufgrund von Verletzungen bei den Seattle Seahawks, aber da eine großartige Rolle spielt. Ich meine, der Touchdown war, Pass von Russell Wilson war einfach großartig. Der
ja, das hat jetzt wenig mit Hollister zu tun.
Nee, ja, das hat weniger mit Hollister zu tun, aber Hollister spielt da eine sehr, sehr gute Rolle, auch in der letzten Woche schon, in den Wochen davor. Also ich glaube, aufgrund der Titans-Situation in New England, die würden sich vielleicht jetzt nochmal neu überlegen, ob sie ihn da wirklich spielen lassen würden, abgeben wollten.
Glaube ich nicht. Also ich glaube, Tom Brady ist halt so mega picky, was seine Receiver angeht. Wenn die irgendwie einmal einen Fehler machen, dann guckt er so mit dem Arsch nicht mehr an. Und ich befürchte, dass das Jacob Hollister passiert ist. Und das ist halt bei einem Team, das von Russell Wilson geführt wird, ich vermute mal nicht so. Denn wenn wir uns daran erinnern, das erste Spiel, das Josh Gordon mit den Patriots im letzten Jahr in Woche 4 oder so war das, glaube ich, gehabt hatte, hatte der irgendwie am Ende vielleicht 5 Snaps oder so gehabt.
Ich meine, der hat sehr gut gespielt. War das nicht gegen Minnesota im Thursday Night Game oder sowas? Ich weiß es immer nicht mehr genau.
Ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen, aber der hätte halt niemals so viel quasi so schnell eingefügt werden können in die Offense. Und ich glaube, das sah die Offense von Seattle. Und dieser riesige Aspekt, der in der Offense drin ist, diese Scramble-Fähigkeit, Improvisierfähigkeit, die Russell Wilson, ein großer Teil von Russell Wilsons Spiel ist und auch zu Recht so ist, dass die es dann einfach ermöglichen, da schneller mit nicht so etabliertem Talent, wenn ich das mal so ausdrücken möchte, quasi erfolgreich zu sein.
Ja, das mit Sicherheit, klar. Also da kannst du eher dann wahrscheinlich ihn reinsetzen. Er hat natürlich dann auch viel gespielt, weil beziehungsweise ein paar Snaps mehr bekommen. Deswegen ist diese Statistik vielleicht, trügt sie vielleicht auch so ein bisschen, weil, wie gesagt, Tyler Lockett das Spiel nicht komplett spielen konnte. Ich glaube, in ihren Standard-Sets, vor allen Dingen dann, als es um sehr, sehr viel ging zum Ende des Spiels, wäre logischerweise Tyler Lockett auf einem Feld gewesen, zusammen mit DK Metcalf. Da ist dann die Frage, wie viel Josh Gordon dann gespielt hätte am Ende. Aber für ihn ist es auf jeden Fall gut, Josh Gordon. Wir wissen alle um seine Vergangenheit. Ich glaube, er braucht ein gutes, stabiles Umfeld. Und hoffentlich hat er das, scheint es zu haben in Seattle. Für Seattle, wie gesagt, ein großartiger Sieg. Sie sind nur nicht ganz weit vorne, dadurch hochgerutscht im Playoff-Picture. Sind weiterhin nur auf dem 5. Seed, aber haben jetzt, ja, ganz, ganz so ein bisschen den Graben zugegraben zu San Francisco.
Vielleicht haben sie auch den Blueprint geliefert, wie man die 49ers schlagen kann. Laufspiel wegnehmen und die Mitte zumachen.
Sehr viel darauf setzen, dass man einfach sagt, okay, die Receiver können wir One-on-One covern und dann setzen wir alles da rein, das Laufspiel zu verteidigen. Klar, ist die Frage, Emmanuel Sanders mit einer Rippenverletzung, ist die Frage, er wird jetzt gescannt oder soll heute passieren, haben wir noch keine Neuigkeiten, wie lange können er...
X-Rays waren inconclusive, ne, und dann soll nochmal ein CRT kommen, ne?
Genau, also da ist die Frage, wann kommt er zurück? George Kittle ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Nummer, den man, da muss man einen einzigartigen Gameplan auch irgendwie gestalten, um George Kittle zu verteidigen. Also es wird nochmal interessant, nichtsdestotrotz auf jeden Fall, klar, wenn wir das heute die Folge überschreiben mit Blueprint oder irgendwie Copycat, war das natürlich dementsprechend ganz, ganz bittere Niederlage für die San Francisco 49ers.
Ich überlege die ganze Zeit nach dem Wortwitz mit Kittel. Irgendwie was mit Arzt, Kittel oder sowas. Fällt mir nichts ein.
Ja.
Bereite ich für nächste Folge vor, ja, vielleicht.
gut, was haben wir noch an diesem Wochenende gehabt, was ja wirklich extrem war? Also, als ob die schwarze Katze damals uns schon etwas verkünden wollte, als sie im MetLife übers Feld gelaufen
ist. Können wir auf das andere Playoff-Picture gucken. Und zwar das Draft-Picture.
Ja,
mal so kurz zwischendurch.
Okay, kurz zwischendurch, denn wir haben noch ein, zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Was, wie sieht es denn momentan aus?
Bengals vor Washington auf 2, die Giants mittlerweile auf 3. Sie haben sich anscheinend mit den Jets geeinigt, dass sie quasi davor stehen sollten. Danny Dimes hat gesagt, so, na okay, vielleicht noch ein paar mehr Fumbles und ein paar mehr Turnover und ein bisschen Zweifel aufbauen, damit es nächste Saison leichter wird für mich als...
Jamal Adams hat auch dafür gesorgt. Also dieses Play von Jamal Adams ist großartig.
Ja, und dann an 4 die Dolphins. Nur noch die Dolphins, der Fishtank schafft es nicht gescheit zu tanken. Jetzt schon 2 Siege auf dem Laufen, auf dem Buckel. Und dann die Jets, Falcons, Browns, Buccaneers, Broncos und die Cardinals im Moment an Position 10.
Wow.
Ja, wer hätte das gedacht vor der Saison, dass das Cincy das letzte, nicht ungeschlagene Team, sondern sieglose Team ist.
Sie geben sich auf jeden Fall alle Mühe, das auch zu bleiben. Ich glaube, das so hoch gelobte, perfekte Spiel von Lamar Jackson war natürlich perfekt. Die Zahlen lügen nicht, aber da würde sogar ich sagen, Entschuldigung, aber wir müssen hier kurz mal auch gucken, gegen wen er da gespielt hat. Denn das wirkte alles sehr, sehr...
So wie Woche 1 gegen Miami ungefähr, ne?
Das wirkte sehr gescriptet, als würde Cincinnati da wirklich irgendwie, ich weiß es nicht, keine Lust mehr haben.
Statist.
Sie haben jetzt so ein bisschen aufgeräumt, Brown, den Linebacker, rausgeworfen, den sie vor der Saison nochmal für ein Jahr zurückgeholt haben. Alles jetzt, ja, Fragen, Fragen, Fragen. Also AJ Green versauert da so ein bisschen, Andy Dalton, wir haben über ihn letzte Woche gesprochen.
Extrem, also diese AJ Green-Situation, die verstehe ich überhaupt nicht.
Warum
Cincinnati da, der ist in seinem letzten Jahr. Cincinnati steht offensichtlich vor einem Rebuild. Das haben sie auch schon vor der Trade-Deadline gewusst. Also ich gehe nicht davon aus, dass Cincinnati, obwohl, ja, wer weiß, wie die agieren. Aber meines Erachtens wird Cincinnati oder sollte Cincinnati jetzt mit ihrem hohen Draft-Pick im nächsten Jahr dafür sorgen, einen neuen Quarterback zu draften. Das heißt, dann in dem Moment quasi dann mit so einem teuren und alten Wide Receiver wie AJ Green es ist, der
alt
immerhin
würde ich
noch
jetzt
sehr
nicht
gut
sagen,
ist.
Aber teuren.
Er ist auch alt.
Ja.
31?
Oder? Ja, aber alt, okay, alt vom reinen Alter her, was die Fähigkeiten angeht, würde ich jetzt ihn nur nicht als alt bezeichnen, weil mit alt verbinde ich halt auch Fähigkeiten, die definitiv nicht mehr großartig sind. Und ich glaube, er kann schon
noch
großartig sein, ja.
Aber ich glaube, er ist nicht mehr lange großartig. Und vielleicht ist er jetzt auch nicht mehr großartig, ne? Vielleicht, wer weiß, was mit der Verletzung, was es da auf sich hat. Also es wäre sowas von klug gewesen, ihn zu traden und dann noch weiteres Draftkapital anzuhäufen, um dann quasi mit einem neuen Quarterback dieses typische Rebuild-Modell zu starten. Aber ja, den Zug haben sie verpasst. Ob sie dann AJ Green im nächsten Jahr verlängern, ich weiß es nicht. Sportlich sinnvoll ist es meines Erachtens auf mittelfristige Sicht nicht.
Überhaupt nicht.
Aber es ist, Cincinnati ist natürlich auch ein komischer, die Bengals sind ein komischer Haufen.
Also für mich ist AJ Green sportlich gesehen auch für die kommende Zeit, auch schon nächste Saison, absolut kein Mehrwert mehr. Er ist ein super Spieler, aber in einem sehr, sehr schlechten Team ist halt auch ein einzelner Superspieler, ein einzelner Starspieler nicht unbedingt wertvoll in dem Moment. Wenn du halt nur schlechte Spieler hast, beziehungsweise das ist übertrieben gesagt, weil wenn dein Team insgesamt nicht gut ist, macht halt ein einzelner Spieler das Team nicht unbedingt besser. Insofern wäre sein Value sehr, sehr groß gewesen, hätte man ihn getradet, so wie du es angesprochen hast. Im Grunde genommen kann man sagen, neuer Coach, sportlich noch schlechter und das Management bei den Bengals, ja, immer noch unverständlich schwach, so wie auch in den Jahren zuvor schon. Da passiert nicht viel und wenn was passiert, ja, ist es im Grunde genommen nichts, was man irgendwie erwähnen müsste. Draft ja, Free Agency kaum, Trades kaum. Sie lassen ihre Spieler gerne gehen einfach in der Free Agency. Sie versuchen nicht so gerne was daraus zu holen noch aus dem, was sie haben.
Ja, ein frustrierendes Franchise.
Kommen wir vielleicht noch zu so ein paar Spielen, Christian, die wir gesehen haben, die auf jeden Fall noch so ein paar Playoff-Implikationen haben. Da muss man natürlich drüber sprechen, über das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die LA Rams zu Hause in Pittsburgh. Gewinnen sie 17-12, eine kleine Überraschung, muss man wirklich sagen, auch wenn ja, die Rams in den vergangenen Wochen nicht unbedingt gezeigt haben, dass sie sehr, sehr gut draus sind. Die Siege gegen die Bengals sind jetzt, ja, wie wir natürlich auch wissen, nicht unbedingt sehr, sehr aussagekräftig. Das Spiel hat aber gezeigt, dass die Rams extreme Probleme haben und dass die letzte Saison, die ja großartig verlief, jetzt mal ausgenommen von dem Super Bowl-Sieg, aber alleine auch in den Super Bowl zu ziehen, überhaupt sich gar nicht mehr widerspiegelt in dieser aktuellen Spielzeit.
Ja, definitiv. Also im Prinzip ist Jared Goff sowas von am Abstinken im Moment. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt mal die letzten 16 Spiele von Jared Goff, also im Prinzip eine komplette Saison, wenn du so willst. 4200 Yards, gut, das ist so, ja, okay. Aber 17 Touchdowns, 16 Interceptions. Also eine schöne 1-1-Ratio, hat man ja immer gerne als Quarterback. Und dazu aber halt noch 16 Fumbles. Ne? Das ist, ja, besorgniserregend, vor allen Dingen, wenn du als LA Rams-Fans Fan dir anschaust, dass Goff gerade einen neuen Vertrag bekommen hat und du dir dann doch schon ordentlich Sorgen machen musst, wo es jetzt hingeht mit dem Franchise in den nächsten Jahren.
Ja, definitiv.
Und auch die Saison, Entschuldigung, jetzt, ich gucke schon wieder auf die nächsten Jahre. Das ist, glaube ich, immer so ein kleiner Fehler, den ich...
Ich glaube definitiv auch die Saison, denn sie hätten mit Sicherheit den Jalen Ramsey-Trade auch nicht gemacht, wenn sie sich nicht gedacht hätten, wir können die Saison noch was reißen. Also diese Defense, die ja auch bei weitem nicht da ist, wo sie sein möchte oder wo sie auch in den vergangenen Jahren waren, liegt natürlich auch immer an der Offense. Also je besser die Offense ist, desto leichter hat es auch die Defense und umgekehrt. Momentan sind beide Linien sehr, sehr schwach. Im Grunde genommen ist die Devise jetzt, den Ball schnell loswerden, so dass Aaron Donald nicht die Chance hat, deinen Quarterback auseinanderzunehmen und dann am besten den Ball überall dahin werfen, wo Jalen Ramsey gerade jetzt vielleicht nicht ist. Und selbst Jalen Ramsey hat nicht überzeugt. Aber die weiteren Corner in der Secondary von den LA Rams sind wirklich sehr, sehr schwach. Und dieses Tandem, was zumindest gut funktioniert hat in den letzten Jahren mit Aqib Talib und Marcus Peters, ist ja komplett weggebrochen jetzt. Beziehungsweise das hat man im Grunde genommen für Jalen Ramsey dann eingetauscht. Es ist, ja, erschreckend, finde ich, sowohl in der Defense, aber auch ganz, ganz, ganz besonders in der Offense. Denn dieser Geist von Sean McVay, der ja 2,5 Jahre durch die Saison gespukt hat, beziehungsweise im Grunde genommen alle schon von einer neuen Generation gesprochen haben, von einem neuen, ja, von einer neuen Ära in der Liga, das sieht momentan sehr, sehr, wie man so schön sagt, pedestrian aus. Also da kommt nicht viel. Und im Grunde genommen sind es immer wieder die gleichen Versuche, die sie momentan in der Offense starten. Sehr, sehr schwierig. Und ihre O-Line wird natürlich jetzt auch auseinandergenommen. Da mussten sie, das ist natürlich auch eine Entscheidung gewesen der Rams. Sie haben sehr, sehr viel, du hast es häufig angesprochen, Christian, Star-Kader. Also ein Kader, der sehr, sehr viel des Cap-Rooms für ein paar wenige sozusagen ausgeben möchte. Und da bleibt dann natürlich auch nicht Geld, um beispielsweise die O-Line so zu halten. Das heißt, sie hatten da Abgänge, Saffold etc. Und haben jetzt große Probleme. Vor allen Dingen die Interior Line ist sehr, sehr schwach. Und da kriegt Jared Goff sehr, sehr viel ab. Ich glaube, dass die Rams definitiv nicht mehr in die Playoffs kommen werden.
Nee, das sehe ich im Moment tatsächlich auch nicht. Dazu kommt jetzt auch die Frage, wie geht's mit Brandon Cooks weiter, der jetzt schon seit 2 Wochen, glaube ich, mit einer Concussion raus ist. Sehr schwer vorherzusehen, aber auch eine sehr schwerwiegende Verletzung. Meines Erachtens ist es für die Rams, ich habe mir den restlichen Schedule von ihnen jetzt noch nicht angeschaut. Der sieht, du hast 3 Spiele, die als durchaus schwer einzuschätzen sind. 4 sogar, Baltimore, Seattle, Dallas und San Francisco. Also für die Rams ist die Saison wahrscheinlich gelaufen.
Ja, du hast angesprochen, Brandon Cooks, eine sehr, sehr interessante Sache. Er wurde jetzt schon für Woche 11 sozusagen outruled. Also er wird in Woche 11 nicht spielen. Wenn das so früh schon passiert, ist es meistens auch ein Indikator, dass es insgesamt noch länger dauern wird. Das heißt, diese Concussion, die Gehirnerschütterung, die er sich zugezogen hat vor ein paar Wochen, scheint derartig schlimm zu sein, beziehungsweise die Auswirkungen, dass er alsbald nicht zurückkommen wird. Das heißt.
Ja, das Problem ist, die Vielzahl, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem. Die 2. Concussion in dieser Saison, meine ich, und die 4. oder 5. seit der Super Bowl Concussion, wo er irgendwie relativ frühzeitig aus dem Spiel rauskam.
Ja.
Also, das ist, wenn man so einen Trend da erkennen kann, dann ist es meistens so, wenn die sich so gehäuft auftreten, dass sie dann irgendwie schwerwiegender werden. Aber Concussions, wisst ihr ja auch, da haben wir, da ist noch viel Teeblattleserei bei, also da ist halt noch nicht wirklich viel erforscht worden, beziehungsweise, ja, erforscht worden ja schon eine Menge, aber es ist...
Nur nicht so alles beweisbar, beziehungsweise die Zusammenhänge sind genau nicht zu erklären, weil das Gehirn einfach zu komplex ist. Auf der anderen Seite, die Pittsburgh Steelers sitzen auf einmal eine der größten Veränderungen in unserem Playoff-Picture, Christian, auf einmal drin im Playoff-Seeding in der AFC. Die haben den 6. Platz getauscht mit den Indianapolis Colts, die, musste man fast erwarten, gegen Ryan Fitzpatrick und die Miami Dolphins verloren haben. Jetzt Pittsburgh auf 6 mit 5-4. Mason Rudolph, der einen guten Job gemacht hat gegen die Rams. Aber vor allen Dingen auch da, die Defense, ist es wirklich atemberaubend, wie sehr die Defenses diese Saison doch wirklich dominieren. Auch da der Pass Rush der Pittsburgh Steelers, aber vor allen Dingen auch Leute wie Hayden und natürlich auch Minka Fitzpatrick, die das Spiel komplett auseinandergenommen haben und das Team momentan tragen und Mason Rudolph so ein bisschen auch retten bei seinen Fehlern. Das Spiel ging ja schlechter los, als man es sich überhaupt vorstellen konnte. Großartiges Spiel von den beiden und jetzt ist die Frage, wie weit können wir den Steelers noch vertrauen, dass sie vielleicht noch weiterkommen?
Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Erstmal muss ich, glaube ich, auch selber so ein bisschen Kreide fressen, nennt man das so?
Weiß ich nicht, ich kenne das nur von den 7 Geißlern und dem Wolf. Ist deine Stimme nicht gut genug? Ich finde, du hast eine gute Podcast-Stimme, du solltest keine Kreide fressen.
Ja, sag mal, wie heißt nochmal der Spruch? Gesichter fürs Radio, nicht fürs Fernsehen, ne? Aber Stimme fürs Radio. ich war ja sehr skeptisch bei dem Minka Fitzpatrick Trade. Ich muss auch jetzt aber rückwirkend, wenn ich da doch mal drauf zurückschaue, muss ich das doch ein bisschen anders evaluieren. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn ich betrachte, was sonst halt an Draftkapital, vor allen Dingen für First-Round-Picks, für Cornerbacks ausgegeben wurde. Da scheint das schon doch in der Richtung dann doch mehr in Ordnung zu gehen. Dass Pittsburgh tatsächlich noch so eine kompetitive Saison an Start bringen kann mit ihrem Backup-Quarterback, das ist schon beeindruckend. Und auch die Niederlagen, die Pittsburgh kassiert hat, waren gegen New England, San Francisco, Seattle und Baltimore, also gegen 4 Playoff-Teams. Das heißt, erstaunlich. Und auch da muss ich dann auch vielleicht gegenüber Mike Tomlin, der doch ganz gerne mal so ein Punching Bag von mir ist, so ein bisschen Respekt geben. Also vielleicht ist er auch ein Coach of the Year Candidate, möglicherweise zumindest in der engeren Auswahl. Allerdings kann ich mich auch da selber ein bisschen beruhigen und sagen, dass Mike Tomlin vielleicht ein sehr guter Head Coach ist. Aber was Game Management angeht, halt überhaupt nicht. Und da kann ich vielleicht ein bisschen Ehrrettung für mich betreiben.
Du kannst ein wenig Ehrrettung betreiben. Ich habe ja das Gleiche gesagt bei dem Minka Fitzpatrick Trade, dass ich es völlig überbezahlt empfunden habe. gut, jetzt ist halt immer eine Frage, wie man das betrachtet. Momentan hat er auf jeden Fall alle Argumente in seiner Hand, Fitzpatrick, und vor allen Dingen auch die Pittsburgh Steelers, die ihn für ihn ertradet haben. Ja, insgesamt die Defense macht halt einfach einen sehr, sehr interessanten, guten Eindruck. Und sie spielen einfach auch erfrischenden Defensive Football. Also sie sind extrem schnell, sie sind jung. Sie haben sehr, sehr gute Edge-Rusher mit Ward, aber auch Dupree. Die Linebacker sind gut mit Barron und auch Bush. Die machen halt einfach Spaß, und war halt auch einfach, ja, auf der einen Seite als Pittsburgh-Fan muss man sagen, war es total spaßig, das Spiel zu sehen und zu sehen halt einfach, wie eine der gefeiertsten Offensive-Abteilungen aus der Vorsaison im Grunde genommen völlig ausgeschaltet wurde. Auf der anderen Seite muss man natürlich von den LA Rams Seite aus betrachten, dass es irgendwie sehr, sehr traurig war, wie das Ganze so ein bisschen, ja, stagniert beziehungsweise sich eher zurückentwickelt hat. Es ist spannend. Also Pittsburgh, ich glaube, sie können diese Playoff-Position halten. Aber ja, die Frage ist nur,
AFC ist halt auch weak as fuck, ne?
Ja, beziehungsweise wer hätte das gedacht vor noch ein paar Wochen, dass ihre Konkurrenten oder die härtesten Konkurrenten Stand jetzt Indianapolis und Oakland sind. Also Oakland hatten nach ihrem Thursday Night Game Sieg gegen die Chargers zum ersten Mal jetzt auch die Möglichkeit, wirklich in die Playoffs reinzurutschen mit weiteren Siegen. Also 5-4 stehen sie jetzt da, genauso wie Pittsburgh, genauso wie Indianapolis. Also das wird ein interessantes Dreierrennen, muss ich sagen. Und alle drei Teams haben irgendwie so ein bisschen was für sich. Sind bestimmt nicht die größte Bedrohung für die Top-Teams in der AFC, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Situation, muss man sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die AFC ist halt irgendwie, im Vergleich zur NFC ist halt das Wildcard-Rennen in der AFC ziemlich öde, ne? Also das wirkt irgendwie.
In der AFC ist das öde. Ich meine, mit Pittsburgh, Oakland, Indianapolis,
ja,
also vielleicht noch Tennessee.
Spannend. Es ist vielleicht spannend, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da qualitativ hochwertige Teams am Ende in den Playoffs reinstarten. Das meinte ich.
Okay, aber in der NFC haben wir LA, wir haben sie gerade angesprochen. Gut. Dann haben
Minnesota, Seattle, Philly, das sind Teams, die ich deutlich stärker einschätze als Pittsburgh, Buffalo, Oakland und Indy.
Ja, okay, da hast du wahrscheinlich recht. Carolina muss man vielleicht auch noch nennen mit 5-4, die da stehen. Wir können ja kurz das noch ansprechen, vielleicht das letzte Spiel, wo wir vielleicht etwas genauer hinschauen, Christian. Die Minnesota Vikings, die gewinnen bei den Dallas Cowboys im Sunday Night Game. Was denkst du? Was sagst du zu dem Spiel?
Warum Fair Catch? Also der letzte Punt Return, bevor die Hail Mary quasi vorbereitet wurde von Dak Prescott, das sah so aus, als wenn da sogar ein Touchdown drin gewesen wäre, oder? Also ist natürlich schwer zu sagen,
schwer zu
aber drin war er auf jeden Fall.
Ja.
Und dann, ja gut, wahrscheinlich wird er im Vorfeld schon gesagt bekommen haben, mach auf jeden Fall einen Fair Catch, ne, und denk gar nicht drüber nach, so. Würde mich nicht wundern, wenn es am Ende so gelaufen ist, aber ist natürlich schon frustrierend. Das Spiel ist irgendwie...
Passt halt auch zu Tavon Austin, ne? Zu seinem frustrierenden Stand insgesamt.
Ja. Ja, es ist, Tavon Austin halt, ne? Das könnte schon fast ein Meme werden. Ansonsten, Dallas ist überhaupt nicht klargekommen mit dem Laufspiel von Minnesota und dem Screen Game. Im Prinzip ging fast alles, was Minnesota offensiv gemacht hat, darauf zurück. Also insofern ist die Defense von Dallas, die ja zwischenzeitlich doch mal sehr stark gehypt wurde, sehr, sehr in Frage zu stellen. Insofern, ja, ich weiß nicht, du weißt ja meine komische Beziehung zu den Dallas Cowboys, die ich habe. Ich weiß nie so genau, ob ich mich freuen soll oder nicht. Wenn sie verlieren oder gewinnen, kann mich da nicht so ganz entscheiden. Aber es ist erstaunlich, Dak Prescott spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, überzeugt mich immer mehr, und ich bin immer froher, dass wir ihn letztes Jahr gedraftet haben in unserer Dynasty League, denn ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr lange mit ihm zufrieden sein können, wenn Tom Brady dann endlich mal die Schuhe an den Nagel hängt.
Da habe ich jetzt viel rausgehört. Einerseits, dass du ich habe eine Sache rausgehört, dass du möchtest, dass Tom Brady die Schuhe an den Nagel hängt?
Nein, das
ist es Zeit nicht für ihn?
Nein, ich habe nur gesagt, dass wir einen nahtlosen Übergang haben.
Ja, aber er hat es auch, Dak Prescott hat es auch ich will nicht sagen leicht, das wäre jetzt übertrieben von jemandem, der keine Ahnung hat, was das bedeutet, Quarterback zu spielen, aber es wirkte...
Einen guten Supporting Cast?
Nein, ich verstehe nicht, ich habe manchmal den Eindruck, dass Mike Zimmer, der Head Coach und ja auch Defensive Play Caller von den Minnesota Vikings, so ein bisschen so ein Bonehead ist, also sehr, sehr sturköpfiger Typ, der sein Ding durchdrückt.
Ja, das, den Eindruck, den kann ich bestätigen.
Und ich hab es nicht verstanden, warum Mary Cooper im Grunde genommen das komplette Spiel, wenn sie nicht in ihrer Zonenverteidigung waren, Man-to-Man-Coverage bekommen hat. Und zwar ohne Hilfe größtenteils. Ich habe es nicht nachvollziehen können. Er hatte, ich glaube, 11 Catches hatte er für 150 Yards knapp und den Touchdown in Mary Cooper. Vieles davon war, weil er einfach one-on-one gegen meistens Corner der Minnesota Vikings, der jetzt noch nicht mal, beziehungsweise Xavier Rhodes, ihr Number One Corner, ist ja auch diese Saison wirklich abgrundtief schlecht, muss man sagen. Aber warum Mary Cooper so viel One-on-One Coverage bekommen hat, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe mich gefragt, spätestens in der Halbzeitpause, warum Mike Zimmer sein Konzept, natürlich beruhte das darauf, Ezekiel Elliott müsste größtenteils aus dem Spiel zu nehmen, indem man eben...
Was sie auch geschafft haben.
Was sie geschafft haben, ja. Aber dafür hast du dann eben Mary Cooper 147 Yard gegeben. Und Mary Cooper ist ein sehr, sehr guter Receiver, aber wenn du ihm etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hättest und dafür hättest du natürlich etwas dein System da abändern müssen, hättest du ihn deutlich aus dem Spiel nehmen können. Und man hat es gesehen, wenn Dak Prescott Mary Cooper nicht hatte mit seinem ersten Read oder wenn er irgendwo anders hingehen wollte, wurde es etwas schwieriger für ihn.
Ja, wobei, ich meine, wir haben da, glaube ich, auch unterschiedliche Auffassungen des Wide Receiver Core, des Cowboys. Du bist ja jetzt nicht so der Fan davon, speziell, dass sie, wie heißt nochmal der Slot?
Cobb, Randall Cobb?
Ja, der weg ist.
Ach so, Cole Beasley.
Cole Beasley, genau, auch mit C. Da warst du ja ein großer Hater von dem Move. Und Randall Cobb, weiß nicht, hat sich eigentlich auch in diesem Spiel wieder sehr, sehr, sehr positiv gezeigt. Der Mary Cooper und Michael Gallup, den ich auch gerne mag, muss ich sagen.
Ja, also, Michael Gallup ist ein guter Spieler auf jeden Fall.
Und dann ist natürlich auch die Sache, wenn du dann Mary Cooper wieder mehr Platz zuräumst, ne? Kannst du dann den Lauf noch stoppen, beziehungsweise was macht dann Randall Cobb oder Michael Gallup? Ne? Das ist natürlich die Sache. Es ist, glaube ich, schwierig bei der Dallas-Offensive ein perfektes Mittel zu finden, quasi da so viel Raum zu geben und dann den Lauf zu nicht ganz komplett zu killen, aber vielleicht ein bisschen zu killen. Das ist ein bisschen Pick Your Poison bei Dallas.
Ja, aber ich habe mir halt einfach aus Sicht eines Vikings-Fan habe ich mir halt gedacht, in den offensichtlichen Passsituationen, 3. und 9, 3. und was auch immer. Man konnte die Uhr danach stellen, dass Dak Prescott versucht hat, Mary Cooper zu finden und hat es auch meistens geschafft, weil Mary Cooper einfach diese 2-3 Routen, die er halt einfach extrem gut läuft, irgendwie, ob es dann Backshoulder ist oder ob es irgendwie eine Comeback-Route ist oder was auch immer oder irgendwie so eine tiefe Post. Ich habe mich einfach gefragt, warum Mike Zimmer nicht einfach gesagt hat, okay, take your chances on whatever is going on. Wir werden Mary Cooper jetzt hier double covern und wir nehmen ihn aus dem Spiel und mal gucken, wie schnell Dak Prescott dann umswitcht zu seinem 2. und 3. Read. Das hat nichts gegen Dak Prescott, der hat das gut gemacht und hätte es wahrscheinlich auch anders gut hinbekommen, aber ich habe einfach nicht verstanden, warum er konstant Mike Zimmer gesagt hat, okay, meine Corner, die zu schlecht sind im 1 gegen 1 gegen Mary Cooper, lasse ich weiter im 1 gegen 1 gegen Mary Cooper laufen. Das habe ich einfach nicht nachvollziehen können. Und dann, ja. Man hat ja auch, und dann auf der anderen Seite frage ich mich dann halt, warum haben sie bei dem letzten Fourth Down, den die Dallas Cowboys brauchten, dann auf einmal Ezekiel Elliott gesucht, den sie vorher im ganzen Spiel, im Grunde genommen im Passspiel nicht gesucht haben. Ich glaube, der hatte 2 Catches vorher und dann bei dem 4. Down haben sie ihn gesucht, da hätte ich dann...
Ja, das sah für mich so ein bisschen aus, als wenn Dak Prescott so ein bisschen gepanickt hatte. Also das sah irgendwie nicht rund aus, irgendwie das Play. Irgendwie...
Ja.
Ich glaube nicht, dass es so geplant war, denn Elliott war halt auch bei weitem nicht frei, ne?
Nee. Also, war gut gecovert von Ken. Ja,
genau, also insofern weiß ich nicht. Und was offensichtliche Passing Downs angeht bei den Dallas Cowboys, da bin ich mir nicht so sicher, ob es die gibt. Naja, zumindest finde ich es erstaunlich, dass ich glaube, im vorletzten Drive war das, wo bei 4 First Down Versuchen immer Elliott gelaufen ist, obwohl er das ganze Spiel über nichts gerissen hat. Also wer weiß, aber das ist dann halt der Clapper, ne? Also ja. mein Lieblingscoach noch vor Mike Tomlin.
Dann es bleibt auf 4 im NFC Playoff Picture, Minnesota auf 6. Da eigentlich alles beim Alten, außer wie gesagt, dass Green Bay und New Orleans getauscht haben in der AFC, natürlich der Sprung
von
Pittsburgh.
Die Eagles sehr nah dran sind an den Cowboys. Das ist auch nicht unwichtig. Also sind jetzt wirklich Gleichstand, stehen sie da und
Die Eagles, die diese Woche ja ihre Bye Week haben, in der kommenden Woche gegen New England spielen werden, haben auf der anderen Seite sich so ein bisschen um ihre Spieler gekümmert in der verlängerten Freizeit, die sie hatten. Oh,
schöner Übergang.
Haben ihren Right Guard, ihren Outstanding Right Guard, einen der besten Guards in der Liga, Brandon Brooks, verlängert, ihm eine vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben, 30 Millionen garantiert. Christian, wenn ich das so richtig gesehen habe, 54,2 Millionen Verlängerung bis 2024.
Genau. Es ist ein relativer No-Brainer, ne?
Ja.
Also er reiht sich ein in die Riege der bestbezahlten Guards. Ist jetzt nicht der bestbezahlte per se, das ist nach wie vor der Norwell-Deal, glaube ich, von Jackson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, der zweite oder dritte ist bezahlte. Bewegt den Markt jetzt natürlich nicht sonderlich großartig weiter, was vielleicht, als wenn ich jetzt nur eine Agentenbrille aufsetzen würde, so ein bisschen frustrierend wäre, denn dazu wäre er vielleicht doch in einem Lager gewesen, wenn er so die Bandage ein bisschen enger geschnürt hätte, aber gut, ja, na, es ist halt so relativ Standard. Wie die Garantien genau aussehen, wissen wir noch nicht. Das ist immer die Frage, was ist Injury Guaranteed und was ist garantiert gegen Skillverlust. Das wird sich dann später noch zeigen müssen, aber ansonsten mehr oder weniger so ein Standardvertrag.
Pro Football Focus hat ihn als den besten Guard in dieser Saison bisher geratet. Ja. Viel
das
wichtiger.
Ist halt extrem schwierig festzustellen.
Das ist extrem schwierig. Was viel wichtiger eigentlich ist und was viel leichter festzustellen ist, ist seine Konstanz. Er hat, seitdem er mit den Philadelphia Eagles in der NFL aufs Feld läuft, 55 von potenziell 57 Spielen gespielt. Das ist vor allen Dingen natürlich für einen Offensive Liner extrem wichtig, diese Konstanz, und für ein Team natürlich auch. Wenn du einen guten Liner, Offensive Line Spieler hast, möchtest du natürlich auch, dass er jedes Spiel spielt, und wenn er 55 von 57 möglichen Spielen spielt, zeigt er das natürlich, die Konstanz, die er mitbringt, ganz, ganz wichtig für die Eagles.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Offensive Linemen irgendwie deutlich weniger verletzt sind als alle anderen Spieler. Aber das ist nur ein Gefühl.
Ja.
Das ist vielleicht auch einfach dieses Vorurteil, dass Offensive Linemen sind halt irgendwie harte Hunde, die Zähne zusammenbeißen und
Offseason fischen gehen.
Genau, und ihre Bärte pflegen.
Und einen Truck haben und Cowboy-Stiefel. Und
alle fahren Ford F-150.
Genau. Kommen alle irgendwie aus dem mittleren Westen. Da gibt es so ein großes Silo, da laufen die immer raus. In der Offseason laufen sie immer wieder zurück.
Ja, ist wahrscheinlich. Doch, ich könnte mir schon vorstellen, weil du halt als Offensive Lineman, ja, du brauchst halt diese Cut-Ability nicht, ne? Das könnte so ein Grund sein, warum du vielleicht da angeschlagener auch noch produktiv sein kannst.
Ja. Wobei, man sieht es ja so häufig, wie häufig einfach Leute auf sie drauf fallen, sie unter irgendwie, ihr Knöchel unter irgendwas sich verhakt und so. Von daher, die Verletzungsgefahr ist schon auch extrem. Aber ja, klar, sie sind nicht so viel in Bewegung.
Ja, das ist, schwierig davon vom Gefühl aus her zu argumentieren, weil Offensive Linemen, wenn die verletzt sind, natürlich auch nicht so dominant im Fokus sind, und dementsprechend kann man dann verzerrtes Bild schnell bekommen. Naja, egal.
Wenn wir noch kurz in unsere kurz gemeldet Segment reinhüpfen, nachdem wir jetzt die wichtigsten Spieler abgearbeitet haben, Christian.
Oh, ich habe eigentlich noch vielleicht eine kurze Frage an dich.
Ach so, okay, ja, gerne.
Welche war das? die Giants.
Ach so, die
Glaubst
Giants.
Du, dass Pat Shurmur nächstes Jahr noch Coach ist dort?
Nein, das glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Niederlage, vor allen Dingen jetzt sozusagen im Derby gegen die Jets, vor allen Dingen auch wie das zeigt mir, dass dieses Team nicht wirklich ready ist momentan. Sie hatten diese Phase, als sie Jones ins Spiel gebracht haben für Eli. Da lief es gut, dieses Spiel gegen Tampa, was natürlich so einen extremen Aufwind gegeben hat. Aber seitdem ist es doch alles wieder sehr, sehr ja, eintönig, einfältig auch teilweise. Und Pat Shurmur, ich kann es, ist natürlich immer schwierig von außen zu beurteilen, aber es wirkt auf mich jetzt auch nicht so, als hätte er irgendwie so einen wirklichen Clou, also als wüsste er wirklich, wie man das irgendwie nochmal rumreißen kann. Also das sind auch selten so Siege, wo du sagst so, wow, krass, das war jetzt echt mal gut, gutes Coaching, guter Sieg.
Ja, bei Tampa Bay und Washington, ne?
Ja. Und von daher, ich meine, jetzt hat man den Schritt gemacht, Eli, man hat die Personale Eli dank Shurmur so ein bisschen lösen dürfen. Das heißt, er war so ein bisschen derjenige, der nach Ben McAdoo das Ganze nochmal ausbaden musste oder dann eben diesen Schritt gehen musste. Und jetzt ist es eigentlich Zeit, dass man sagt, okay, jetzt haben wir den neuen Rookie-Quarterback installiert sozusagen. Er wird jetzt weiterspielen und lasst uns das Team neu aufbauen mit einem neuen Coach. Also, ja.
Aber immerhin haben die Giants schon 7 Siege eingefahren, nachdem sie Saquon Barkley an Nummer 2 overall gedraftet haben.
Ja, der offensichtlich auch nicht spielen sollte mehr diese Saison. Also es gibt ja da viele Gerüchte, dass er noch schwer verletzt sei, beziehungsweise schwer ist übertrieben, aber noch an, mit Verletzungen zu kämpfen hat. Das sah auf jeden Fall in dem Spiel auch so aus gegen die Jets jetzt, dass er bei weitem nicht da ist, wo er eigentlich sein möchte und sein kann. Was vor allen Dingen, was diese Core Strengths auch angeht, ja. Also wenn er von Jamal Adams so wie in diesem wunderbaren Play so dermaßen überrannt wird, scheint er mir noch nicht bei 100% zu sein. Und da würde ich sagen, wenn man schon diesen Running Back hat, sollte man ihn so ein bisschen beschützen jetzt und nicht overpacen, sondern setze ihn auf IR oder gib ihm ein paar Wochen. Alles andere macht für mich keinen Sinn.
Und was ist mit Freddy Kittens? Wird der nächstes Jahr weiter coachen?
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Der jetzt, ich
meine, haben sie 8 Versuche von, von der Goal-Line gehabt und haben es nicht geschafft, einen Touchdown zu erzielen.
Ja, Freddy Kitchens, wir haben ja schon fast wöchentlich über ihn gesprochen. Keine Ahnung, also von seinem harten, guten Stil, wie er irgendwie die Browns neu ins glorreiche Paradies führen möchte, ist sehr wenig übrig geblieben. Ich erinnere mich noch gerne an seinen Satz in der Offseason, als er gesagt hat, er schmeißt jeden raus, der irgendwelche Interna rausgibt. Er feuert jeden, der irgendwie nicht dem neuen Browns-Weg nachläuft oder ihm hinterherläuft. Er ist so planlos, dass er anscheinend die ganze Zeit zickzack läuft und die Spieler selber nicht mehr wissen, wo sie, wem sie hinterherlaufen müssen. Also Freddy Kitchens, no way. Also er war offensichtlich ja auch nur ein okayer Position Coach und ist jetzt auf einmal Head Coach. Also wer dann erwartet, dass da jetzt irgendwie viel passiert, der ja muss dann vielleicht auch einmal diese Bestrafung mitnehmen machen und ein weiteres verschenktes Jahr mit diesem großartigen Kader eingestehen und dann eben neu suchen. Schrecklich dann auch wieder zu sehen, jetzt Kareem Hunt, der wieder gespielt hat für die Browns. Es gibt so viele. Tyreek Hill, jedes Mal, wenn er spielt und ich ihn sehe, kann ich im Grunde genommen an nichts anderes denken. Gleiches bei Joey Bosa, muss ich immer an seine gelöschten Tweets und Instagram-Posts denken. Ja,
das geht mir ähnlich.
Unangenehm.
Auch, hast du auch die Videos gesehen, wie sie jetzt alle dann Russell Wilson? Dak Prescott, genau. Sein Hüftentanz.
Ja, ich verstehe das nicht, warum das jetzt auf einmal so interessant ist. Das machen die Quarterbacks seit ewigen Zeiten. Ich meine, Tom Brady steht manchmal in der Seitenlinie mit seinen komischen Gummibändern und macht ähnliche Verrenkungen.
Sieht aus wie aus so einem 80er-Jahre-Aerobics-Trainingsvideo. Normal. War halt im Broadcast drin und dann hat es halt Social Media Buzz bekommen und dann machen Spieler das so. So läuft das halt.
Kurz gemeldet, wollten wir noch anbringen, dass die Bucks, die Tampa Bay Buccaneers, ihren Corner, ihren vielleicht ja, erfahrensten Corner in einem sehr, sehr jungen Backfield, Vernon Hargreaves, ihren Cornerback, haben sie rausgeschmissen, nachdem Bruce Arians ihn auch im letzten Spiel schon auf die Bank gesetzt hatte und ihm unterstellt hatte, dass er offensichtlich nicht genug Einsatz zeigt, beziehungsweise nicht bei der Sache ist. Hargraves, der dann im Interview dann daraufhin selber zugegeben hatte, ja, wahrscheinlich ist das so, wollte sich dann aber bessern, wollte sich mit Bruce Arians zusammensetzen diese Woche, um das Ganze zu klären. Das hat dann wohl entweder nicht stattgefunden oder ist nicht so gut ausgegangen für Vernon Hargraves. Auf jeden Fall ist er, der ja an 11. Position im 2016er Draft gepickt wurde, sehr vielversprechend damals als Cornerback und jetzt so eine Up-and-Down-Karriere hatte, auch mit Verletzungen zu tun hatte, rausgeworfen worden. Die Bucks hatten aber die 5-Jahres-Option gezogen, 9 Millionen dann im kommenden Jahr.
Heißt nix.
Was?
Heißt ja nichts.
Nee, aber zumindest hatten sie vorher ein gewisses Vertrauen in ihn, beziehungsweise hatten ihn, er ist der erfahrenste Corner, den sie haben, ne?
Ja, nee, aber es ist ja kein, die 5-Jahres-Option ist ja nur garantiert für Injury und insofern kommt es ja sehr, sehr selten vor, dass ein Spieler sich in der Saison verletzt und dann quasi in der nächsten Saison auch noch so verletzt ist, zu Beginn der Saison quasi, dass er dann die Garantie auch bekommen würde. Also das ist in den seltensten Fällen wirklich wichtig.
Er wird jetzt auf jeden Fall mal schauen, wer ihn aufnehmen wird, wenn er durchs sogenannte Waiver Wire durchsaust.
Ich weiß nicht, ob er aufgenommen wird, denn er hat auch dieses Jahr, glaube ich, noch 4 Millionen Gehalt übrig. Ich weiß nicht, ob das wirklich so attraktiv ist. Also würde mich nicht wundern, wenn er durchrutscht durchs Waiver Wire.
Dann wäre er von allen zu haben, beziehungsweise dann können alle ihre Fühler ausstrecken. Mal schauen, was dann passiert mit Vernon Hargraves. Ansonsten haben wir nur noch so ein paar kleine Verletzungsmeldungen eigentlich, Christian. Die Vikings, Josh Klein, ihr Guard, hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, was mit Sicherheit ihn auch für ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, wir wissen es nicht genau, rauswerfen wird aus dem Geschehen. Die Dallas Cowboys, Jeff Heath verletzt mit einer Schulterverletzung. Marshon Lattimore von den New Orleans Saints hat sich verletzt gegen die Falcons mit einem Hammy. Für die New Orleans Saints jetzt natürlich nicht unbedingt sehr, sehr gut. Er war jetzt in dieser Saison ihr bester Corner. Jacoby Brissett kann wieder zurückkommen für das kommende Spiel, nachdem Brian Hoyer nicht wirklich überzeugen konnte.
Nicht wirklich ist nicht auch wirklich.
Und,
sehr freundlich ausgedrückt.
Wer wirklich überzeugen konnte, Ryan Fitzpatrick, ist der neue Starting Cornerback, Quarterback für die Miami Dolphins für den Rest der Saison. Und die Indianapolis Colts wiederum testen momentan gerade die Free Agent Kicker, weil die große Ära des Adam Vinatieri, nachdem er wieder einen Extrapunkt verschossen hat, könnte zu Ende sein.
Ja, nachdem er vor ein paar Wochen noch rausgeredet wurde, als er quasi schon mehr oder weniger durch die Blume und auch relativ offensichtlich gezeigt hat, dass er in den Ruhestand gehen will, wurde er ja noch wieder rausgeredet, aber er scheint seinen Zenit endgültig überschritten zu haben und ihm kann es eigentlich auch egal sein.
Ja, so sieht er auf jeden Fall aus. So, mit so viel Elan schießt er seine Extrapunkte und viel Goals. So viel dazu, Christian, zu dieser Woche. Wir können natürlich kurz mal nach vorne schauen. Woche 11 mit extrem spannenden Begegnungen. Jetzt diese Woche dachte man ja, eigentlich ist es alles so eindeutig, aber dann wurden wir eines Besseren belehrt mit den vielen Überraschungen. In der kommenden Woche haben wir dann die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns in einem Thursday Night Game und dann am Sonntag selber ein ganz, ganz wichtiges Early Window Game, Houston gegen Baltimore. Ganz spannend. Und dann im Late Window sozusagen, schon von dir angesprochen, New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles, sprich das 10.25 Uhr Spiel dann. Und das ist eigentlich so das, wo auf jeden Fall alle Augen sich drauf richten werden, denn das hat extreme Playoff-Implications, beide Spiele, die ich jetzt gerade angesprochen habe.
Ja, ich weiß nicht, die Eagles enttäuschen halt stark, ne? Ich weiß nicht, ob das dann deswegen so ein Prime-Event ist oder ob das nicht eher daran liegt, dass wir quasi zu den Patriots halten. Aber klar, Texans-Ravens wird ein sehr interessantes Spiel werden. Da wird sich sicherlich auch für down the line einiges entscheiden, was Playoff-Seeding angeht. Und das wird sicherlich der Fokus sein an dem Abend. Aber wenigstens gibt es auf jeden Fall in beiden Slots Spiele, die ich gerne sehen will. Das war doch in dieser Woche nicht ganz so.
Wer glaubst du gewinnt, Houston-Baltimore?
Das ist schwer zu sagen. Ich
tipp
wünsche
einfach,
mir
was ist dein Gut-Feeling?
Ich sage, wo spielen die?
In Baltimore.
Ah, dann gewinnt Baltimore, glaube ich.
Und New England at Philly?
Das gewinnt New England, glaube ich.
Und würdest du als Executive von NBC Sports gerne aus dem Sunday Night Game rausflexen? Denn das Sunday Night Game ist Chicago bei den LA Rams.
Ja, aber diese Primetime Games sind irgendwie schon lange keine Primetime Games mehr, sondern immer eher so Resterampe.
Was?
Jo.
Naja. Kleines Stat zu Primetime Games zum Abschluss. Die Seattle Seahawks, die jetzt gewonnen haben in einem Primetime Game Monday Night, sind unter Pete Carroll 28-5, also 28 Siege bei 5 Niederlagen in Primetime Games und einen Unentschieden, haben sie auch noch einen geholt. Sie haben noch 3 Primetime Games in dieser Saison gegen die Eagles, die Vikings und die Rams. Das heißt, gute Aussichten für die Seattle Seahawks, die viele nach dem Sieg jetzt im Monday Night Game gegen die San Francisco 49ers auf der Liste ganz, ganz oben haben. Das war's von unserer Seite, Christian. Ich danke dir für deinen Einblick.
Danke dir auch und danke fürs Zuhören.
Wir hören uns natürlich in der kommenden Woche wieder mit dem NFL Tuesday, eventuell auch dem Petspot oder wahrscheinlich auch dem Petspot. Da informieren wir euch noch, wie das Ganze sich gestalten wird. Ansonsten eine wunderschöne Woche, wunderschönes NFL-Weekend, was euch bevorsteht. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.